Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 60 der Apfelnerds.
Hallo.
Guten Tag. Wow, 60.
Ja, ne, irgendwie.
Schon wieder ein kleines Jubiläum.
Da irgendwie wird das immer mehr. So.
Unvermeidbar.
Ja, ne? Ja, und es ist schon jeder nervös für Montag, die DabDab.
Ja, genau. Nervöser sind wir für nächste Woche. DabDab.
Also ich,
ja,
ich
die Spannung steigt. Sehr.
Klar. Ja, wahnsinnig. Also ich bin schon total unruhig. Also das wird.
Ja, ne, wibbelig. Dieses Jahr ist irgendwie wenig Gerüchte so kurz davor, die irgendwie mit der WWDC zu tun haben, was gut ist. Dann kommen Überraschungen.
So, ja, und, entweder kommen Überraschungen
oder es kommt nichts.
Oder es kommt nichts, genau. Aber meine große Empfehlung ist ja dann immer, also jetzt, wenn wir hier mit der Aufnahme von dem Podcast diese Woche durch sind, dann mache ich jetzt quasi einen Medien-Blackout. Das heißt also, ich lese jetzt mit Absicht keine Rumor-Sites mehr, um dann jetzt nicht so Last-Minute-Rumors noch mitzunehmen, weil das finde ich dann nicht so spannend. Da warte ich dann lieber auf das Event selber. So, und in dem Sinne ist das jetzt hier die letzte Runde. Wir nehmen ja dieses Mal jetzt wieder hier am Dienstag auf. Momentan kommt immer was dazwischen. Ja, aber diesmal jemand anderes. Ich gucke keinen an.
Ja, diesmal war ich es.
Ja, und in diesem Sinne haben wir jetzt noch ein bisschen Luft bis zum Start der WWDC. Aber ja, bis dahin habt ihr das hier dann wahrscheinlich erfolgreich konsumiert. Das ist der Vorteil.
Genau. Also, ja, aber ich muss auch zugeben, ich habe jetzt nichts Riesiges gesehen, wo ich sagen würde, oh, da gab es jetzt was Spannendes. Da gibt irgendwelche Theorien über den Namen von macOS, aber aber sonst.
Da also, muss man ja sowieso eigentlich nur in Kalifornien auf die Karte gucken.
Ja, also die haben, die haben das schon mit Patentanmeldungen verglichen und so und haben dann da irgendwie zwei rausgefiltert, bla. Aber viel mehr gab es auch nicht. Also ich habe persönlich auch nichts gelesen, außer Wunschlisten. Eine Menge Wunschlisten, gerade was iPadOS angeht.
Oh ja.
Da kann man sich ja anschließen. Interessanterweise sehr verschiedene, auch einige, die gar nicht so sehr Richtung macOS gehen wollen, aber nur so ein paar kleine Änderungen haben möchten. Manche, die da quasi macOS drauf haben wollen, wenn ein Bildschirm dran ist, so wie wir das auch schon mehrfach besprochen haben. Also sehr, sehr spannend und ja, ist auch das Betriebssystem, wo man viel erwartet eigentlich dieses Jahr, zumindest bei dem iPad. Und weil es schränkt den M1 eigentlich ein. Also eigentlich kann man den dann nicht ausnutzen. Also technisch. Ich habe jetzt auch gelesen, maximal 5 GB Arbeitsspeicher dürfen die Apps nur brauchen. Genau. Ja, wow. Also da ist vom Pro-Arbeiten jetzt nicht viel. Da kannst du, also ein iOS-Simulator kannst du da nicht starten.
Ja, also wir hatten das sowieso unten drin stehen, dann ziehen wir das gerade hoch, diese 5 GB-Thematik, die ich weiß ich jetzt natürlich auch keine Hintergründe, aber meine Hypothese wäre, dass sie das einfach vergessen haben.
Das kann natürlich sein. Also klar, ne, sie können das ja softwareseitig jederzeit ändern, ne, durch ein Update, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist jetzt nichts, was irgendwie hart gebrandet ist da im iPad, aber sie haben es halt noch nicht gemacht, sie werden es vielleicht tun. Vielleicht denken sie sich auch, wenn man das jetzt überhaupt nicht mehr mit 14, wir kündigen jetzt 15 an und da kommt sowieso so viel heißer Scheiß, dann erledigt sich das sowieso.
Ja, aber dann müssen die Entwickler von den Tools, die viel RAM benötigen können, jetzt noch bis Herbst dann, also für die Release-Version, dann noch diesen Halbgehangs hier.
Ja, aber machen. Vielleicht, also wenn nehmen wir mal an, iPadOS ändert sich wirklich stark, dann ist es ja vielleicht auch nicht verkehrt, wenn sie erstmal gar nicht so viel Arbeit jetzt da reingesteckt haben.
Ja, auf der Ebene, das ist ja jetzt wahrscheinlich eine Kernel-Thematik. Beziehungsweise vielleicht ist das auch nur der Jetsam, der dann den Prozess abschießt. Das ist so ein Hintergrundsystem, was Sachen, die Rogue laufen, dann abschießt. Der scheint die Apps dann wohl zu terminieren. Aber ob das jetzt, wo das jetzt genau liegt, ist nicht erklärt worden. Das ist jetzt auch nur eine Hypothese. Könnte ein Kernel-Thema sein, könnte ein Jetsam-Thema sein. Aber letzten Endes dürfte das eigentlich kein großes Thema sein. Also sie haben ja 64-Bit Adressraum. Also es gibt keinen physikalisches Limit, was ihnen da störend reingrätschen sollte, ne, in ihrem virtuellen Adressraum, und den echten, der kommt ja nicht an seine Limits mit diesen Werten.
Nee, deswegen, also die, sie haben die auch in der Vergangenheit bei den iPad Pros schon mal hochgesetzt, den verbrauchbaren Arbeitsspeicher. Also die Funktion ist da. Sie haben es also höchstwahrscheinlich echt vergessen. Und das war's.
Galt das denn jetzt nur für diese normalen Modelle oder auch für die großen ab 1 Terabyte, wo du 16 GB RAM hast?
Also die letzten Endes, die 5,1 Gigabyte ist, glaube ich, für die 6 Gigabyte Variante realistisch, weil sie reservieren sich halt eben einen gewissen Anteil von dem realen RAM für Kernel- und Hintergrundprozesse. Und so anteilig macht jetzt irgendwie 900 Megabyte bei 6 Gigabyte macht einen Eindruck dafür, so ein typischer OS-Slice zu sein, den sie sich da reservieren. Wohlgemerkt, wir sprechen hier von physikalischem RAM, ne? Nicht dem virtuellen Mapping von RAM, was ein anderes Thema dann nochmal ist. Das macht also Sinn, aber wenn du jetzt 16 Gigabyte hast, stimmt gar nicht, 8 oder 16 sind ja die Ausstattungen. Ne? Genau so, und das scheint momentan auf 6 Gigabyte konfiguriert zu sein. Darauf wollte ich hinaus, denn die alten iPads, die hatten ja 6 Gigabyte, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Oder?
Ich google mal,
ich bin mir jetzt ohne mehr sicher.
Ja, genau, schaut mal nach. Auf jeden Fall, ich würde mal annehmen, das ist einfach das alte Limit, das ist noch nicht hochgesetzt.
6 Gigabyte, nee, das war das Jahr 2020, 6 Gigabyte, stimmt. So. Okay.
Und 6 war dann die große Ausstattung von dem bisherigen Pro und der kleine hatte dann 4 oder 3 oder sowas? Oder wie wo waren die 6 her?
Die 6, glaube ich, sind das große.
Ja, sie hatten ja in der letzten Zeit immer schon dieses, dass die große Speicherversion, die größte Speicherversion vom iPad Pro auch mehr RAM hatte. Also, wo der große Flash-Speicher drin war, da war dann auch mehr RAM drin, die größte Ausstattungsstufe. So.
Ja, hatten die denn da schon 1 Terabyte?
2,8? Ich weiß jetzt nicht, welche Größe das war. Das habe ich dann immer ignoriert, weil diese Preise, die kannst du dir ja nicht anschauen.
Also grundsätzlich mit 6 GB Arbeitsspeicher aus. Beim 2018er blieb das Speicher, die Speichermenge der Variante mit 1 Terabyte Speicherplatz vorbehalten. Also ab 2020 hatten die immer 6.
Ah, okay.
Und das hatten sie da wohl aufgegeben, haben sie jetzt wieder angefangen. Wie auch immer. Es ist seltsam konfiguriert dafür, aber wie gesagt, wir gehen mal davon aus, dass Config-Fehler und mehr nicht.
Ja, genau, richtig. Lange Rede, kurzer Sinn, bisschen Geduld und ist natürlich ungünstig, dass die Apps jetzt momentan das nicht ausnutzen können, vor allen Dingen, weil sie einfach gekillt werden. Das ist halt eben wohl der aktuelle Stand. Berichteten so verschiedene Anbieter von Zeichensoftware, die ja erfahrungsgemäß relativ, also praktischerweise sehr viel Speicher brauchen können, wenn sie mit vielen Layern und so weiter arbeiten, kommt da einiges zusammen. Die können das also tatsächlich ausnutzen. Und da hieß es halt eben, dass die, wenn sie an dieses Limit rankommen, einfach abgeschossen werden, ohne große Warnung. Und das ist natürlich ungünstig. Denn
schlecht, ja.
Muss man jetzt natürlich seine Anwendung extra drauf ändern, dass sie nicht an dieses Limit rangeht, auch wenn das eigentlich ein Betriebssystem-Feature sein sollte, was einem sagt, ob man noch Speicher nehmen kann oder nicht. Und das ist halt eben nicht zuverlässig jetzt gerade. Aber gut, wie gesagt, muss man dann annehmen, dass sie da wohl in Kürze ein Patch machen werden. Das dürfte dann kein großes Thema sein. Ja, apropos Patch, wo wir gerade eben hier so schön von Funktionieren und so gesprochen haben. Was ist denn mit Podcasts schwerer los? Also Apple Podcasts.
Ja, also langsam wird es ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt. Also ja, ne? So langsam kann man ja nicht mehr von Versehen sprechen, muss ich auch sagen, weil da ist ja entweder wirklich grundlegend was schiefgelaufen. Ne? Sie haben es ja auch scheinbar.
Was denn passiert, Sascha?
Ja, wie lange hat es gedauert, bis unsere Folge auf online war? 3 Tage? 2?
3 Tage.
Ja. Mhm. Und das auch nur, weil du auf die Idee kamst, bei Podcast nochmal auf Speichern zu drücken.
Genau. Nur durch manuellen Eingriff von Daniel.
Ja, also
Das ist natürlich nur eine Arbeitshypothese, es ist kein Beweis, aber zufälligerweise kam die Folge dann online, nachdem ich das, also ich erzähle vielleicht mal gerade den Hintergrund. Ne? Also wir hatten schön zeitig ja letzte Woche auch dienstags die Folge aufgenommen, dann mittwochs geschnitten und released nachmittags, ne? Und natürlich wieder genau dasselbe passiert wie direkt nach dem Release von dem neuen Podcasts-System beziehungsweise dem neuen Podcast Connect und ja auch dann der App, das kam ja alles zeitgleich. Da war das ja auch schon mal so, dass die dann nicht kamen, die Folgen, also nicht gepusht wurden und auch in der Podcasts-App dann nicht abzurufen waren und das hatten wir jetzt wieder. Das war dann zwei Folgen, also zwei Wochen. Im Prinzip war das in Ordnung, da kamen die dann so binnen ein, zwei Stunden oder sowas, das ist ja okay. Und jetzt kam dann wieder nichts. Ne? So, dann natürlich direkt so, ach, das kennen wir schon, lass mal ein bisschen laufen. So, ne? Und am nächsten Morgen so, es ist immer noch nichts gekommen. Ja? So, ja gut, wir werden irgendwie Probleme haben. Nochmal gewartet. So, und dann am dritten Tag halt eben dann so gesagt, nee, das kann nicht sein. Ich glaube, wir schreiben mal ein Ticket, sonst kommt das diese Woche überhaupt nicht mehr raus. Und letzten Endes dann bin ich halt eben dann in dem Admin-Interface, also in Podcast Connect gewesen. Und da gibt es eine Liste von Episoden, die dort aufgeführt wird. Und diese Episodenliste, die ist dafür da, dass man da halt eben jetzt diesen Premium-Content ranhängen kann. Zum Beispiel an eine normale öffentliche Folge dann zusätzlich noch Premium-Content. So ist das gebaut da als User-Interface. Und dementsprechend gibt es dann dort jede Folge einmal und, oh Wunder, oh Staune, die nicht veröffentlichte neue Folge stand da auch schon drin und zwar mit dem Vermerk veröffentlicht. Ja, so. Hä? Ja, so. Mal draufgeklickt, reingeguckt, so, okay, hier kann man Premium-Content hinzufügen und ansonsten eigentlich nichts. Alles andere wird automatisch vom RSS-Feed übernommen. So, und dann rechts oben lachte mich dann so ein eingeschalteter Speichern-Button an. So, normalerweise gehen diese Speichern-Buttons in diesem Interface, wir kennen das auch von App Store Connect, dieses Interface, geht immer nur an, wenn sich was geändert hat, was man auch speichern kann. Und ich hatte ja nichts geändert. Ne? Und deswegen dachte ich dann so, naja gut, schaden kann es nicht, speicherst du mal. Ne? So, safe gedrückt. So, 10 Minuten später, ich war noch so am Basteln, hatte mich so per Chat mit Sascha unterhalten. Währenddessen Sascha so, hast du irgendwas gemacht? Ne? Push ist gekommen. Ne? Und ich so, wie jetzt?
Das war schon sehr merkwürdig. Also das, ja, also ich finde es sehr komisch, weil, also aus mehreren Gründen. Zum einen frage ich mich, was ist das für eine Softwarequalität, die sie da zusammengeschustert haben? Sie haben das ja großflächig umgebaut und scheinbar haben sie da gar nichts getestet, habe ich so das Gefühl. Das ist ja total auf die Schnauze gefallen, das System. Jetzt haben sie das ja auch, ihr Premium-System auch noch verschoben, weil es so erfolgreich ist. Ja. Kommen wir gleich zu. Das ist natürlich dann auch traurig. Also ich finde es beschissen für alle Leute, die jetzt so wie uns, die erstmal sagen, naja, wir wollen kein Premium-Content unbedingt anbieten. Wir wollen erstmal einfach unseren Podcast machen und dann mal schauen. Da stellt Apple einem jetzt, also legt Apple einem wirklich Steine in den Weg und das finde ich sau ungünstig, vor allem, weil sie natürlich mit ihrem Index eine relativ große Marktmacht haben. Und ich finde es auch ungünstig für sie, für ihre ganzen Gerichtsfälle, wo man ihnen ja schon vorwirft, dass sie da manipulativ bzw. Monopolstellung haben. Das spielt, finde ich, den Sachen erstmal in die Karten, weil man kann da ja mittlerweile eine gewisse Absicht unterstellen. Also da können wir nicht erzählen, dass sie das nicht auf die Kette kriegen. Ne? Also da ist irgendwas ganz dumm gelaufen.
Ja. Und man kann an der Stelle dann nochmal sagen, bei uns ist das dann auch wirklich so dramatisch. Wir haben also so 70-80% unserer Nutzer, die über Apple reinkommen. Das heißt also, bevor wir jetzt das bei Apple released haben, diese Folge, hatten wir im Prinzip fast keine Hörer. Nur die Leute, die Overcast oder halt eben andere Third-Party-Apps benutzen, was aber im Vergleich halt eben verschwindend gering ist. Ja. Aber übrigens an der Stelle gerade kleiner Einwurf. Erstaunlich, was sich da verändert hat nach unserem Aufruf. Es scheint tatsächlich der ein oder andere irgendwie mit Third-Party-Podcast-Clients zu experimentieren. Bei uns in unserer Liste, wie wir sehen, ist zum Beispiel AntennaPod jetzt schön stetig aufgetaucht. Da scheint also jemand jetzt AntennaPod zu verwenden. Hatte ich zum Beispiel noch nie gehört. Aber das ist ja gerade das Schöne von dieser Third-Party-Welt, dass es halt eben beliebig viele Apps geben kann, die das unterstützen. Ne? Mhm. Und finde ich also schön, dann da einfach so irgendwelche Clients auftauchen zu sehen, die halt eben einfach vorher gar nicht da gewesen sind. Das ist das Schöne von solchen öffentlichen Systemen und das wünsche ich mir auch mehr. Vielleicht mag das ja noch jemand anderes ausprobieren. Wir schauen drauf. Ja, gut. Aber ansonsten, also ich habe mich quasi schon wieder abgeregt, weil das ist halt eben einfach genau derselbe Scheiß wie am Anfang. Ne? Es ist einfach unglaublich schlechte Softwarequalität, was sie da scheinbar geliefert haben. Das Backend funktioniert ja vorne und hinten nicht und das scheint viele komische Logikfehler drin zu haben und sowas. Und der Podcast-Client natürlich auch noch, der hat ja auch noch so seine Probleme und fange ich jetzt gar nicht mehr mit an, aber ja, prinzipiell alles bleibt irritierend und vor allen Dingen nervtötend. Ne? Also ich bleibe bei meiner Hypothese, dass da jemand vollkommen gepennt hat, was die existierenden Nutzer angeht. Das ist nur Business Development gewesen, worauf die sich zu konzentriert zu haben scheinen. Ne? Und die existierenden Nutzer und diese freie Riege, das haben sie, glaube ich, also entweder haben sie das gar nicht getestet oder outgesourced und sich nicht drum gekümmert oder irgendwas gemacht, wodurch das dramatisch in die Hose gegangen ist. Und das ist so ganz untypisch für Apple eigentlich. Ne? Hm?
Ja, wundert mich auch alles ein bisschen. Also, ja, wie gesagt, eine saublöde Situation. Gerade halt für den normalen Podcast an.
Ist man von Apple halt nicht gewohnt, ne? dass sie es mit so einer heißen Nadel stricken und das nicht funktioniert. Also ganz merkwürdig. Ja.
Vor allen Dingen gibt es ja überhaupt keinen Grund.
Nee. Ja. Und ist ja auch ein sehr aktuelles Produkt, womit die auch Geld verdienen und was, ja, wo auch eine riesen Datenbank hinterliegt.
Schade. Geld verdienen wollen, das ist genau der nächste Punkt. Ja. Denn Apple hat jetzt hier, was war es, eine Presseerklärung oder haben sie eine Mail geschickt an die Podcaster? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war eine Mail an die Podcaster, ne? Wo sie sich für das große Interesse an Apples neuen Podcast Premium Subscriptions bedankt haben. Und weil das so erfolgreich sei, müsse man es verschieben. Das war tatsächlich eine sehr komisch formulierte Mail. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben selber gemerkt, was das für ein Schrott ist. Wir müssen jetzt einen Monat schieben.
Das ist auch schon wieder so ein Ding, ja. Also wenn man dann so einen Fehler macht, dann gibt man das doch zu. Also sorry.
Nee, das ist nicht Apples Ding. Oh, also bei Apple werden keine Fehler zugegeben. Das merkst du ja schon, wenn du mal ein fehlerhaftes Produkt
hast. Ja, aber ich meine, da kannst du ja im Stock dran fühlen, wenn so eine E-Mail kommt.
Ja, sicher. Klar. Also wenn du Klartext lesen willst, sagst du, wir haben Scheiße gebaut, tut uns leid, aber
wird verschoben.
Genau, das wird verschoben, das ist Schrott. Mhm. Ja, das steht da so im Grunde drinne, ja, nur halt nicht direkt. Aber ja,
genau.
Wir sind selber Softwareentwickler, wir wissen, es kann immer mal ein Bug sein, kann immer mal was passieren, alles gut, ne?
Klar.
Was soll's, ne? Das ist halt so. Aber ich meine, da funktioniert ja gar nichts. Das ist ja das Problem, die haben das ganze System geschrottet. Ja, also was haben die sich denn dabei gedacht? Haben die nicht vorher wenigstens mal ausprobiert und haben gesagt, ach, ne? Oder war ihnen das zu doof?
Sollte man denken.
Ja, also das verstehe ich halt einfach nicht. Ne? Also wie gesagt, wenn du jetzt sagst, da ist noch irgendein Logik-Bug drin und du musst halt jetzt jedes Mal auf Speichern drücken, dann behebst du den eben, ist in der Woche weg, alles gut. Ja, aber dass die Leute einfach nicht mehr in deinem Verzeichnis auftauchen und dein Crawler nicht läuft und alles Mögliche, also das.
Ja. Und dann auch noch vor allen Dingen das System so zu bauen, dass es abhängig von diesen Themen ist, also dass der Crawler läuft. Das war ja vorher nicht, das haben sie jetzt eingebaut. Genau, ja, das, was sie eingebaut haben, läuft nicht.
Ja, genau. Ne? Dass du da wenigstens nicht ja, einen Sprung zurück machen können auf das alte System wenigstens in der Zeit und sagen, wir testen das nochmal, wir machen das nochmal ordentlich und dann, ich meine, dafür müssen so iOS wieder updaten und die ganze Podcast-App zurückrollen ungefähr.
Genau,
ne?
das
werden sie nicht machen, ne? Also, oh,
das, schon das geht quasi nicht. Also das haben sie jetzt ausgerollt, die müssen ja jetzt die API unterstützen und die alte Version, die Server-Version, die kann das ja nicht. Also das knallt. Wenn sie das machen,
ja,
können
klar.
sie nicht machen.
Und nee, dann müssen sie auch nochmal iOS updaten. Ist halt saublöd gelaufen. Ne? Also irgendwie.
Jetzt glaubt nicht, dass sie die Datenbank zurück, also die lokale Datenbank, wenn sie irgendwie Core Data oder sowas benutzen, zurückmigriert bekämen oder sowas. Das ist ja auch so ein klassisches Problem. Ne? Also zurückmigrieren geht ja immer eigentlich gar nicht. Ne?
Denn du kannst ein neues Core-Data-Modell machen und dann migriert es wieder. Das müsste funktionieren.
Ja, aber dann für temporär und dann wieder zurück und
Wäre schon spaßig, auf jeden Fall, ja.
Ja, genau.
Deswegen sollte man sowas vorher testen. Aber naja.
Ja,
also wie genau. gesagt, Fehler passieren, alles gut, aber das sind ja wirklich maßgebliche Dinge. Ne? Also das ist ja, wenn wie als, keine Ahnung, bei Amazon einer vergisst zu testen überhaupt das, ob man überhaupt was kaufen kann. Ja, so, die rollen dann aus und sagen, huch, ja, so, brauchen dann 3 Wochen, um das zu fixen, ja.
Mhm. Wie, ihr wolltet was bestellen können.
Genau, das geht doch nicht, das kannst du nicht machen, ja. So, ja, ich bin mal gespannt, ob da, also, ob das jetzt eine externe Arbeit war oder ob Apple das selber war und ob da vielleicht irgendwer, sag ich mal, wenigstens zur Verantwortung gezogen wird.
Kommt letzten Endes auf dasselbe hinaus. Also, ich würde behaupten, das Projekt ist in irgendeiner Art und Weise nicht richtig ordentlich gemanagt worden.
Also das definitiv nicht.
Nee. Ein ordentlicher Produktmanager sollte das natürlich wissen, dass man sowas entsprechend testet, sogar wenn das von externen Leuten gemacht wird, die einem das nicht explizit sagen die ganze Zeit.
Ne? Ja, also schade, ne? Sehr schade. Hoffen wir mal, dass das zeitnah besser wird.
Mhm. Passiert natürlich immer wieder mal, aber ist halt eben dann schon jetzt in so einem großen Maßstab dieses Mal, dass es schon ärgerlich ist. Aber ich glaube, da wird es auch schon ein bisschen was intern Kloppe gegeben haben. Für das kann ich mir nicht vorstellen, dass Ihnen das gefallen hat, diese Negativpresse, die dadurch aufgekommen ist.
Das glaube ich auch nicht, ne?
Ja. Na gut. Apropos Negativpresse. Nee, so kann man nicht anfangen.
Ich finde schon.
Nee, Johnny. Johnny, es geht um Johnny. Johnny ist wieder da. Also Johnny geht's gut. Er arbeitet jetzt in seiner eigenen Designagentur Love From. Ich finde diesen Namen immer noch sehr irritierend.
Ja, irgendwie schon. Ne?
Love From Johnny. ja, und lustigerweise hier, Johnny Ive wurde irgendwo, ich weiß nicht, auf einem virtuellen Event oder sowas war das, glaube ich, wurde er gefragt, was er von den neuen iMacs hält. Natürlich fand er sie großartig. Und wurde dann gefragt, ob er da noch mit involviert gewesen wäre. Und er unkte dann in der Gegend rum und sagte dann lediglich ja. So, und sagte dann aber keine Details. Und Apple dann darauf angesprochen, sagte dann auch nur ja. Hat er. So, aber auch keine Details. So, also ich weiß nicht, warum da jetzt keine Details genannt werden sollen, weil offiziell ist er ja freundlich rausgegangen und es hieß ja auch, dass Love From Aufträge von Apple bekommt. Deswegen wäre es jetzt gar nicht vollkommen von der Hand zu weisen, dass der ursprüngliche Erfinder von den bunten iMacs jetzt involviert gewesen ist, auch von mir aus als Externer, mit dem Redesign der neuen bunten iMacs. Das macht ja vollkommen Sinn. Ja? Hätte ich auch gesagt, haben sie nicht mal Johnny gefragt. Ne? So in dem Sinne. Aber letzten Endes kann man natürlich auch spekulieren, er ist ja 2019 gegangen, vielleicht ist er da auch noch mit in das Design involviert gewesen, das wie man immer da nochmal betonen muss, sowas dauert auch relativ lange, bis man sowas designt und umgesetzt hat.
Ne? Wenn ja, genau. Angeht. Das kann schon sein, dass das einfach noch die Design, also ein bisschen im Abschluss war die Arbeit und also für ihn der Abschluss.
Ja,
aber ich glaube, dass er nicht an den letzten Zügen noch mit bei war. Naja, also, aber auf der anderen Seite trägt es natürlich seine Handschrift, sowas so extrem dünn zu machen. Ne? Das darf man auch wieder nicht vergessen. Das ist ja auch so typisch Johnnys Handschrift, wo schon viele gesagt haben, was soll der Blödsinn, das muss überhaupt nicht so dünn sein. Ne? Da hat Johnny sich ja verwirklicht und hat gesagt, ah, dünner. Ja, egal, ob es Sinn macht oder nicht, das muss dünner sein. Ja, natürlich immer ein bisschen bisschen schade gewesen. Und genauso sehe ich das auch halt beim iMac. Da hätte ruhig was dicker sein können, dass der Kopfhörerport reinpasst und. Also, aber gut.
Hinten reinpasst.
Ja, ja, genau. Also von hinten raus reinpasst. Und ja, aber.
Wobei das ist nicht das größte Problem von dem Rechner ist.
Nee, das stimmt.
Also ich sage das jetzt wieder so, das sind bestimmt großartige Rechner und man gewöhnt sich auch an diese weißen Rahmen auch, außer Sascha. Und also ich will das gar nicht schlecht reden, das sind bestimmt großartige Maschinen. Ich warte nur auf die große Variante, dann kaufe ich ihn ja auch. Wobei ich mir ein kleines bisschen wünschen würde, eine schwarze Front zu bekommen, aber das lassen wir mal noch dahingestellt. Ja, gut, aber fand ich jetzt lustig. Ne? Also, wie eben schon gesagt, ich hätte das sogar so ein bisschen angenommen. Also, wenn man sich da gut steht und Johnny da so der Alte, der quasi, ne, der Erfinder von diesen bunten iMacs damals gewesen ist und ja, das auch das Ding gewesen ist, was Apple damals gerettet hat, ne, als Steve wieder da war. Ne? Und die Firma ja quasi am Boden zerstört war und die iMacs der erste Startschuss quasi für das neue Apple gewesen sind. Ne? Und deswegen haben die ja in unserem Herzen einen gewissen Stellenwert, diese Rechner, auch wenn ich selber nur mal ganz kurz einen gesehen habe bisher. Habt ihr mal so einen alten Original-iMac gesehen von den bunten?
Also nur gesehen, mehr nicht.
Mhm. Nee, also in live nicht.
Mhm. Ja, das ist nicht so unsere Zeit gewesen. Ne? Wir sind ja dann erst später eingestiegen alle, ne? Dementsprechend.
Ach, höchstens auf der McCune, da könnte mal einer rumgestanden
haben. Ja, genau, ne? Da dachte ich auch gerade dran. Entwicklerkonferenz in Frankfurt, wo wir schon ein paar Mal gewesen sind. Ne? Und die haben immer so eine historische Apple-Geräte-Ausstellung, also häufiger. Und da habe ich auch schon mal einen Apple II SE das erste Mal bedienen dürfen. Die laufen dann auch, man kann sich die dann auch angucken. Und das ist natürlich eine schöne Sache, mal so die ersten macOS-Versionen haben sie letztlich mal ausgestellt und so. Das ist natürlich sehr spannendes Zeug.
Ja.
Ja, da ist auch sehr viel Wasser den Fluss runtergeflossen.
Seitdem. Ja, schon viel passiert seitdem. Also. Mhm. Oh, ja, selbst beim iPhone ist ja schon krass viel passiert. Also.
Ja, das muss man sich auch mal verinnerlichen, dass wir da jetzt, ich wollte gerade sagen, stramm auf die 10, nee, Quatsch, aber wir sind ja jetzt gut über 10 Jahre. Ne? Also das ja, ist ja so ein bisschen mehr noch, ne? 2007, kommt drauf an, wie man jetzt genau rechnet. Ja. Ja, gut, aber es ist schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie die Zeit so dahingelaufen ist seitdem. Ne? Also das, wie viele Versionen es mittlerweile gegeben hat und so, dass man fängt ja an, solche Sachen zu ignorieren oder auch zu vergessen aufgrund des Alters.
Der Fortschritt ist schon Wahnsinn. Definitiv.
Ah. Gut, so, Nostalgie zu Ende. Wieder heißer Scheiß. Timer in den HomePods wollte ich einmal kurz angesprochen haben, weil ich in der letzten Folge so mit voller Überzeugung gesagt hatte, Timer habe ich überhaupt nicht gesehen, ich habe nur Wecker gesehen. Ich glaube, die Wecker, die gibt es tatsächlich schon etwas länger in der Home-App. Habe ich nur nicht aktiv benutzt dort, dass man die dort visuell einstellen konnte. Und als ich dann die Tage, nachdem ich das im Podcast nochmal gehört hatte, ich höre ja meinen eigenen Podcast, habe ich dann nochmal nachgeguckt und habe dann nochmal ein bisschen weiter runter gescrollt und unten unter den Weckern ist dann tatsächlich noch so ein Platzhalter-UI, wo dann drin steht, hier kommt, also so quasi so ein Entwickler-Strings, wo dann drin steht, hier kommt der Text für du hast keine passende Version, keine passende HomePod-Version hin. Und scheint also da zu sein, aber zeigt nicht korrekt eine Fehlermeldung. Einfach nur, ich vermute mal, die wollen uns an der Stelle sagen, dass die HomePod-Version die aktuelle Beta sein müsste, die man ja offiziell nicht bekommt. Das heißt, da müssen wir bis zur Release warten. Dann wird es wahrscheinlich da Timer geben. Ja, gut. Also wer da heiß drauf ist, die Timer manuell im UI einstellen zu können.
Und das kommt. Fällt mir gerade was ein, hat eigentlich irgendwer mal seinen HomePod Mini mit USB-C einfach mal an seinen Mac angeschlossen und geguckt, was passiert?
Sein HomePod Mini?
Ja, hat ja einen USB-C-Anschluss.
Nee, habe ich nicht ausprobiert. Tja, Sascha, bis nächste Woche. Jetzt hast du ja, eine Hausaufgabe.
Mache ich, ja. Das probieren wir. Das ist mir gerade so eingefallen. Könnte man mal machen. Mal ausprobieren, was passiert.
Ja. Sehr gut. Kommt Blaskapelle.
Vielleicht kommt auch nichts, weil er 18 Watt braucht oder sowas. Aber mal sehen.
Ja, wahrscheinlich. Also die 18 Watt, die liefert der Mac, glaube ich, nicht. Ich habe keine Ahnung, was die aktuellen
Obwohl, Macs doch, könnte sein, dass die 18 Watt schaffen. Gerade ja, so.
Auf einem Port, also das letzte Mal, dass ich was gelesen habe, da hatten die so 8 bis 10 Watt, aber das ist schon was länger her.
Ja, ist nicht, ich probiere es mal aus, verschauen wir mal nächste Woche, was dabei rausgekommen ist. Vielleicht gibt es dann einen HomePod im Wartungsmodus.
Ja. Wer weiß. Naja, gut. Bin ich mal gespannt, ob da Daten drauf sind. Ich würde behaupten, nein. Das haben sie bestimmt abgeklemmt.
Bestimmt, ja.
Ja, gut, okay. Aber kannst du ja mal nachschauen. Gut, so. Dann hier noch einmal eine Runde zum iPad Pro, zu den neuen. Und da haben wir ein Interview ausgegraben von Vincent Gu. Das ist ein Apple Display Engineering Team Member, wie hier steht. Und Scott Broderick, das ist der iPad Product Marketing Manager. Und die haben in einem Videopodcast von Brian Tong, habe ich leider noch nicht gehört, aber wem es was sagt, hat Apple da irgendwie ein Interview gegeben. Und da wurden ein paar lustige kleine Bemerkungen gemacht. Unter anderem wurde die Frage beantwortet, also im Apple-Style beantwortet, warum denn nur das große iPad Pro Mini-LED-Support bekommen hat und das kleine nicht. Diese Erklärung, die ist mal wieder so ganz klassisch Apple. Ja, so auf der einen Seite wird dann betont, dass das Mini-LED-Display so a whole new level of engineering ist. Also wie wahnsinnig schwierig das ist und dass sie da irgendwie mit Optiken irgendwas machen mussten, was irgendwie sehr innovativ ist und so. Das glaube ich Ihnen noch alles. Ja, das ist bestimmt auch innovativ und Optik und Kram, was er da erzählt hat. So, und dann sagt er aber halt eben, dass sie das in das Große eingebaut hätten, weil die Nutzer vom 12,9 Zoll iPad Pro Best Technology erwarten würden. Und im Gegenzug dazu, die Nutzer des 11 Zoll iPad Pro wären mehr besorgt darüber, dass es dicker würde, als darüber Best Technology zu bekommen. What? Was ist denn das bitte für einen Argumentationsfaden? So, für die einen haben wir es eingebaut, weil die das einfach bei einem Pro-Gerät erwarten. Und die anderen Pro-Nutzer, die erwarten keine Pro-Features oder was? Ne, die erwarten einfach nur ein leichtes Gerät, weil sie können ja auch kein iPad kaufen. Was ist denn das für ein Dummfug? Sorry, aber momentan sind diese Interviews von Apple großartig. Immer Gold.
Gut, ich glaube, die glauben da dran. Also ich meine, es wird auch, man kauft ja schon ein 11-Zoll-Gerät, weil man das kleinere haben will, weil ihm das 12,9er zu groß ist. Also man kauft es ja schon der Größe bewusst, ob jetzt das Gewicht bewusst, vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, aber der Größe auf jeden Fall bewusst. Und ob es dann die Dicke macht, weiß ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist doch wieder die alte Diskussion, auch genauso wie bei iPhone Pro und Pro Max. Ne? Also da war das ja auch in der letzten Zeit manchmal so, dass sie dann die Sensorgeschichten nur in das Max reingebaut haben, in das neue, ne? So wie jetzt beim 12er auch wieder. Und in das Nicht-Max nicht. Ne? Und ich dann als Pro-Nutzer hätte halt eben jetzt auch gerne die neue Sensortechnologie gekriegt, kriege ich aber nicht. Und beim iPad ist das jetzt wieder genau derselbe Scheiß. Ja? Ich benutze gerne das Kleine, aber ich kaufe ja das Pro, weil ich State of the Art haben möchte. Und dann sagen sie dann, ja, aber State of the Art kriegt nur der Große. Warum? Ne? Das ist doch jetzt ein Pro-Gerät. Kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, also beim Pro hast du schon recht. Also Pro sollte Pro drin sein und schon ein bisschen komisch, die Argumentation.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja jetzt auch noch genug andere Geräte. Ne? Wenn es jetzt kein iPad Air und auch noch ein iPad gäbe, dann könnte man ja vielleicht sagen, das kleine Gerät ist nicht ganz so Pro. Ja, aber dann würde ich es auch nicht Pro nennen. Ne? Aber dann diese beiden Pro zu nennen und dann nochmal diese Unterscheidung zu machen, das ist doch einfach für mich nur eine Größenentscheidung. So auch wie ein 13 oder beziehungsweise 14 oder 16 Zoll MacBook dann letzten Endes auch. Ne? Eigentlich sollte das mehr oder weniger dieselben Specs können, je nachdem, was man möchte. Und das sollte dann einfach nur eine Frage dessen sein, was der bessere Formfaktor für einen ist.
Ja, also wie gesagt, in Pro sollte Pro drin sein, ohne Abstriche eigentlich. Und sehe ich auch so.
Ja, gut. Gut, und dann wurde natürlich auch noch die Frage gestellt, also hier Mr. Brian Tong hat gute Fragen gestellt, bin ich sehr glücklich. Hat gleich natürlich auch noch die Frage gestellt bezüglich macOS auf dem iPad. Und leider flüchten sie sich aber in die schon bekannte Standard-Apple-Auskunft, die wir jetzt momentan immer zu Gehör bekommen. Und zwar ist halt eben, each platform is unique and distinct and will remain so. Also ist, die beiden Plattformen sind einzeln zu sehen und werden es auch bleiben, sinnwahrend übersetzt. Und letzten Endes ist das ja das, was wir auch letztlich schon mal von einem anderen Produktmanager, Marketingmanager, glaube ich, auch gehört hatten, ne? Der das dann auch nochmal betont hatte. Und es wurde dann sogar extra nochmal betont, hier Broderick, das ist ja dann der Marketingmanager, added that the iPad and Mac will remain distinct. Also das scheint wohl tatsächlich, zumindest nach offizieller Verlautbarung momentan, tatsächlich Absicht zu sein, weiterhin diese harte Trennung zu machen zwischen den beiden. Und er betont dann, wie unterschiedlich die Geräte doch wären. Die Litanei, die kennen wir ja schon, Touch versus indirekte Eingabesysteme. Betont aber auch, wie man toll zusammenarbeiten kann via Sidecar. Dann denke ich mir dann auch so, ja, Sidecar ist das Ding, was es rettet. Deswegen kaufe ich mir ein iPad Pro.
Ja, genau. Da ist jeder andere Monitor günstiger, aber egal. Klar, dass sie da jetzt keine Aussage zu machen und sagen, jetzt wartet mal ab, da kommt noch was oder so. Das machen sie ja sowieso grundsätzlich ungerne. Und würde ich jetzt vielleicht vor ein paar Tagen vor der WWDC, wo es ja vielleicht kommt, auch nicht machen. Wenn es dann nicht kommt, hast du es wenigstens gestreckt, dass keiner hinterher blöd fragt und sagt immer, Freunde, habt ihr gepennt? Ja, was soll denn das? Ja, also so ein Prozessor da drin, 5 GB Arbeitsspeicher und den du nur nutzen kannst, was macht ihr denn da in Cupertino? Schlaft ihr oder was? Ne? Oder ist das hier künstlich herbeigeführt? Das heißt, das darf man ja auch mal nicht vergessen, man kann das ja künstlich herbeiführen, indem man die Entwicklung einfach nicht macht. Dass sie da ist, dass sie auch besprochen wird, aber man macht sie nicht aus Kostengründen, also Gründen, dass man sagt, da kannibalisieren wir unsere eigenen Geräte vielleicht, das lassen wir mal lieber. Na, so haben wir ja zwei Schienen, die gut laufen. Der Mac läuft ja seit Corona auch deutlich besser. Der lief schon immer gut, aber noch mal deutlich besser.
Und seit dem M1 natürlich, das kam ja jetzt zusammen.
Genau, also da kann man natürlich dann auch sagen, wobei ich immer noch der Meinung bin, das wäre gar nicht so eine große Kannibalisierung. Also, weil, der ein oder andere würde vielleicht anstatt ein MacBook Air oder sowas ein iPad kaufen, aber ich glaube, so groß wäre der Anteil nicht. Erstens, das iPad Pro behält ja einen USB-C-Anschluss oder von mir aus dann Thunderbolt. Ne? Das heißt, für einen vollen Pro-Ausbau ist das Ding sowieso nicht gedacht. Ne? Also, dass er jetzt sagt, ich mache da jetzt hier 10 Stunden Softentwicklung dran. Und das heißt, es wird immer noch die Unterscheidung geben. Ich glaube, so eine Riesenkannibalisierung wäre gar nicht da. Also, ne, so, aber wir sind 6 Tage vor der WWDC. Warten wir mal ab, ob Apple wirklich gepennt hat. Das werden wir am Montag erfahren. Wenn sie da nichts Vernünftiges bringen, haben sie gepennt. Und zwar drastisch. Dann können sie froh sein, dass im Moment keiner auf dem Markt ist, der an ihnen vorbeizieht und sagt, dann machen wir das eben. Wenn sie es künftig selber unterdrücken. Ja, wenn sie es künstlich selber unterdrücken, dann wäre es natürlich traurig.
So. Ja, und das ganze Thema hatten wir ja schon mal in einer Sendung besprochen, wie da unsere Standpunkte sind, ne? Ob das zusammengeführt wird oder nicht. Also ja, wir warten auf Montag und hoffen, dass wir überrascht werden.
Also ich habe es auch reingepackt, weil es ist ein schöner Claim-Schauder-Punkt ist. Also so dieses, was sie vorher behauptet haben und was dann nachher gekommen ist. Ne? Also logischerweise, es gibt jetzt diese zwei Richtungen. Also entweder es passiert da jetzt was oder es passiert nichts. Wenn nichts passiert, dann wird es noch viel überfälliger, als es jetzt schon ist, seit Jahren schon ist. Ja, genau. Und wenn nicht, dann hat es nur ein paar Tage gehalten. Deswegen schöne Aussage.
Genau, also ich glaube auch, also oder sagen wir mal anders, ich hoffe auch, dass die, die Lautstärke noch viel schlimmer wird, wenn Apple es nicht macht jetzt. Dass noch mehr Leute sagen würden, wisst ihr was, dann ganz klar keine Kaufempfehlung für das iPad Pro. Dann ist das rausgeschmissen Geld, nimmt das MacBook Air, da könnt ihr mehr mitmachen. Das kostet weniger. Und das XDR-Display, das wird plagt ja schon mit Problemen zum Teil. Also das braucht man nicht. Lassen wir mal. Und ne? Also, wie gesagt, vor allem, wenn du beim iPad Pro ja beirechnen, muss ich Tastatur noch kaufen, etc. Die hast du aber beim MacBook Air alles dabei. Ne? Also im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das iPad Pro für mich rausgeschmissen Geld, außer du brauchst unbedingt den Touchscreen, ne? Und diese extreme Portabilität. Na, wenn du jetzt sagst, ich brauche den Stift oder sowas, aber ansonsten für jemanden, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, fürs MacBook Air kriegst du mehr. Das ist ja, immer noch meine Meinung.
Bang for the buck ist auf jeden Fall weil besser und man kann alles damit machen. Es gibt keine Einschränkungen. Ich brauche als Entwickler, brauche ich halt eben neben dem iPad immer noch einen Mac. Ich komme nicht drum herum.
Genau.
So, und solange das so in diese Richtung ist, da können sie die so viel als Pro verkaufen, wie sie wollen. Das ist halt eben eine künstliche Einschränkung, wo immer lauter darüber gejammert werden wird. Desto ähnlicher sich die Geräte werden, so wie jetzt dieses Jahr, desto lauter wird natürlich der Ruf danach, dass sie auch das Gleiche können,
berechtigterweise. Ja, logisch, ne? Also wie gesagt, für Leute, deren Arbeitsflow genau so ein iPad hinauszielt, ist das noch ein bisschen was anderes. Ne? Aber auch die, glaube ich, würden sich sehr freuen, wenn sie eine vernünftige Unterstützung von einem Beamer haben, wenn sie eine vernünftige Unterstützung von Pro-Apps haben und sowas. Auch da, glaube ich, wär die Freude je nachdem groß. Aber wie gesagt, wenn jetzt einer sagt, wo kriege ich das Beste für mein Geld, ist es das MacBook Air. Überhaupt gar keine Frage.
Vielleicht kriegen wir auch einen Bootloader, können wir wählen. iPadOS oder macOS, das wäre doch super.
Das wäre wär natürlich ein Traum, ja.
Ja, aber das ist ja keine Konsumerlösung. Auch, also jetzt für Entwickler oder sowas wäre das noch eine Sache, aber.
Ja, stimmt. Also sie müssen da schon automatisch irgendwas machen dann.
Wobei wir ja letztlich schon über die Virtualisierung gesprochen hatten. Also potenziell ist sowas möglich, einfach ein virtualisiertes macOS da noch mit drauf zu packen und dann auf dem externen Monitor halt eben dann quasi ein Mac drauf zu haben. Ne? Das ist, von mir aus können sie das auch Mac nennen. Ist mir vollkommen egal. Ja, das ist dann ein Mac im iPad. So. Ja, sie haben ja jetzt auch schon das iPad im Mac. Das gibt es ja schon, ne? Also wenn du jetzt dir quasi die Apps da starten kannst, ne? Also wenn du das mal so einfach formulieren möchtest. Und jetzt kommt es einfach andersrum. Ich weiß gar nicht, was sie da für ein Problem haben sollten, das zu kommunizieren. Ne? So, steck drin. Sobald du einen externen Monitor dran steckst, kannst du loslegen. Alle sind glücklich, von jetzt auf gleich. Das musst du mal sehen.
Denke ich auch. Also warten wir es ab. Ich bin auf Montag gespannt.
Richtig, genau. Mal gucken, ob was kommen wird.
Ja,
ja gut. Aber bevor es mit der WWDC losgeht, müssen wir noch ein Thema abschließen. Und das ist Epic versus Apple. Da haben wir letzte Woche da noch ein bisschen was Material offen gelassen. Es gibt noch keinen kein Urteil. Schon wieder nach dem Wort gesucht. Also das Urteil ist noch nicht gesprochen worden. Das müssen wir dann später nachreichen. Aber wir haben noch hier Testimonies von Craig Federighi und auch von Tim Cook, der das erste Mal in einer Gerichtsverhandlung persönlich im Zeugenstand gewesen ist. Ganz schön gegrillt worden, aber da kommen wir gleich zu. Also Craig ist im Prinzip natürlich so gelaufen, wie man sich das vorstellt, sehr viel technisch-fachlich erläutert, aber letzten Endes nicht viel zu dem Case beigetragen. Deswegen ist da gar nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben. Bis auf einen Punkt. Das ist schon etwas extrem, wie er das formuliert hat. Und zwar wurde er halt eben auf diese Diskrepanz zwischen iOS und macOS angesprochen, dass also ja iOS mit Absicht zugemacht ist, nur diesen einen App Store hat. Es geht ja um dieses App Store-Thema bei der Gerichtsverhandlung und dass das bei Mac ja anders ist. Ne? Das ist ja offen, es gibt nicht nur den einen App Store, es gibt halt eben auch die Möglichkeit, Sachen frei runterzuladen. Es gibt dann diese Notarization-Geschichte und so weiter. Und natürlich, alles in allem, ist das System an vielen Stellen auch noch offener als iOS. Und darauf angesprochen, so, dass das doch eigentlich eine ganz gute Lösung wäre, wie der Mac das macht und ob man das nicht auch auf iOS machen könnte, hat er dann das vehement verneint, hat gesagt, nee, das geht auf keinen Fall, denn das wäre ganz dramatisch schlimm beim Mac. Also diese Multiple App Stores Lösung würde regularly exploited. Also er persönlich sagte das so, ne? Zitat. Also der Mac hat also regelmäßig explizit Probleme, die dadurch entstehen, dass sie dieses Sideloading erlauben, sagt er. Ich gehe jetzt nicht auf die technischen Details ein. Und er sagte dann nochmal, Zitat, there's a level of malware on the Mac that we don't find acceptable. Also er selber sagt, er findet den Malware-Zustand auf dem Mac nicht akzeptabel. So, das ist für den SVP-Software hart, oder? Also da ist er schon sehr offen reingegangen. Da habe ich ja mal einen Augenblick schlucken und dann doch auch mächtig grinsen müssen, weil da muss er auch Arsch in der Hose haben, um sowas mal zu sagen, öffentlich.
Ne? Ja, definitiv. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass er das A so klar sagt. Ich meine, dass der Mac da eher, also ganz klar, mehr ein Problem hat als iOS, das weiß man auch. Aber immer noch viel weniger als die meisten anderen Betriebssysteme. Mhm. Ist auch wieder nicht zu vergessen. Aber er möchte das natürlich auch dramatisch darstellen. Damit, ja, klar, das
schadet ja in dem Case auch nicht.
Genau. Ne? Und natürlich, jede eine Malware ist schon bekackt. Ne? Also eine ist schon eigentlich eine zu viel. Und besser wäre null. Und da kann man natürlich auch mal, und bei Mac ist das ja in der letzten Zeit auch mehr geworden. Ich frage mich auch immer ein bisschen, zerteils ein bisschen, wo es herkommt, dass das auf einmal so krass ansteigt, ob mehr unbedarfte Nutzer das haben oder.
Das ist ganz einfach. Die Verbreitung ist höher.
Ja, ja, klar. Ne? Die Verbreitung ist höher. Aber deswegen meine ich, sind das dann auch mal mehr Unbedarfte oder und die dann auch so einen Kram kriegen? Ja, oder? Ne? Also
wie so oft gibt es auf einem Betriebssystem jetzt nicht nur so Entwickler, also vom Know-how-Stand von Technik jetzt, nicht nur so Entwicklertypen, sondern halt eben auch sehr viele Konsumertypen. Wir haben das ja auch vielen Leuten in der Familie und so empfohlen, die jetzt nicht viel Know-how von Technik haben. Ne? Und dass dann da, spätestens wenn es irgendwie hier mit Social Engineering zusammenhängt, dann auch mal irgendwie ein Admin-Passwort eingetippt wird an einer ungünstigen Stelle. Das passiert ja mal. Ne? So, und das sind halt eben so Dinge, die da passieren. Und natürlich auch, dass es echte Sicherheitslücken gibt. Es gibt halt eben jetzt mehr Leute, die sich auf macOS konzentrieren, um dort Sicherheitslücken zu suchen, weil halt eben der Bedarf danach da ist, sei es auf dem Schwarzmarkt oder auch, dass sie Geld dafür kriegen oder Ruhm oder was weiß ich was. Ne? Aber das ist halt eben in den 2000ern gar nicht so gewesen. Da sind die ja so klein gewesen, dass das kaum eine Rolle gespielt hat. Ne?
Werden ja immer wieder, also sind ja auch viel mehr Nutzer als früher, ne? Deswegen lohnt sich das mittlerweile auch.
Ja, richtig. Auch die blanken Zahlen einfach sprechen da genaue Worte. Schöne Sache, um gleich weiterzumachen. Noch hier, was Craig gesagt hat übrigens. Und zwar sagte er nämlich noch 130 Malware-Varianten wären ihnen bekannt. Die haben ja da ihr eigenes Removal-Tool. Ne? Dementsprechend hätten sie... was sagten sie, 300.000 Geräte seit Mai wären befallen gewesen. Jetzt weiß ich nicht genau, wann er das gesagt hat, muss schon ein paar Tage her sein. Aber ich weiß nicht, wie sie an solche Zahlen kommen. Ja, also es wurde natürlich da jetzt nicht weiter erklärt, aber quasi im Mai müssen das dann 300.000 befallene gewesen sein. Vielleicht ist das deren Malware-Removal-Tool. Ne? Das könnte natürlich sein, dass die melden, wenn sie Malware entfernen. Das ist bestimmt der Statistikpunkt, den kann er da erwähnt. Ne? Da hören wir jetzt quasi zum ersten Mal wie oft dieses Removal-Tool aktiv wird. Ne? Und 300.000 klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ist auch nicht super wenig, ne? Wenn man jetzt Millionen von Nutzern hat. Hunderte Millionen sind es ja. Ne? So. Und ja, also wie gesagt, es wird natürlich auch hier herausgestellt, wie unsicher der Mac ist, damit man iOS nicht aufmachen muss. Das ist ja hier der Intent dahinter. Und das haben sie aber, glaube ich, hier sehr, sehr praxisnah demonstriert mit den Zahlen, finde ich. Ne? Das hat mir, im kleinen Moment hat mir das Angst gemacht. Ne? Also.
Ja, also wie gesagt, man muss ja immer vorsichtig sein, auch beim Mac. Es ist, wie gesagt, nicht so dramatisch wie bei Windows. Aber ich versuche auch immer, meine Einstellung eigentlich unter Sicherheit immer auf dem App Store zu haben, also ganz auf dem obersten Sicherheitsstandard, damit ich A mitkriege, wenn irgendwas anderes installiert wird, und B, du kannst ja dann trotzdem was installieren, du musst nur aktiv zustimmen, ne? So, ja. Das ist ja alles, aber dann ist man ziemlich, sagen wir mal, bestmöglichst geschützt und es wird alles andere abgelehnt erstmal, und das finde ich grundsätzlich nicht verkehrt.
Mhm. Ja? Ja, grundsätzlich, also ist ja gut, dass man es mittlerweile gar nicht mehr vollständig abschalten kann, ohne Aufwand zu treiben. Vorher konnte man ja einfach da klicken, aus, und dann war es das, weil viele unbedachte Leute dann da ausgeklickt haben, weil es irgendwo in der Beschreibung drin stand oder eine App einem das gesagt hat oder sowas. Ja, und jetzt der aktuelle Stand, wie gesagt, eigentlich ist das okayisch. Also für so ein Desktop-System, was natürlich per Design offener ist, ist das schon okay, ne? Aber um eine gewisse Menge von Malware und Sicherheitslücken kommt man halt nicht rum, solange man nicht ein komplett in sicheren Sprachen geschriebenes Betriebssystem hat, zum Beispiel. Und soweit ist keiner, und auch wahrscheinlich lange wird keiner so weit sein, dass das so schnell geht, weil die sicheren Programmiersprachen, die sind noch gar nicht so richtig zu Ende entwickelt, und da will sich natürlich niemand komplett drauf verlassen, jetzt da sofort ein Betriebssystem mitzuschreiben, geschweige denn, dass halt eben hunderte Millionen Zeilen Code existieren, die jetzt alle angefasst werden müssten. Und es reichen ja schon nur wenige Komponenten, auf die man sich konzentrieren kann bei der Suche nach Sicherheitslücken, um das dann wieder auszuhebeln. Und das heißt also, dass wenn man mal überlegt, dass die Betriebssysteme, die heute existieren, so aus den 80ern kommen, so iterativ, macOS ja eigentlich von Next Step, ne, geerbt hat und dann zwar noch mal einmal runderneuert worden ist, so Ende der 90er, Anfang der 2000er dann, als es macOS wurde, aber letzten Endes halt eben aus den 80ern auch schon Komponenten mitgebracht hat. Und wenn man dann sich also überlegt, dass das jetzt bis hin zu 40 Jahre alter Code ist, den sie da drin stecken haben, das ist natürlich nicht alles, ne? Und da ist auch viel neu dazugekommen halt eben. Aber das muss man auch alles erstmal nochmal wieder anfassen und neu machen. Und das ist halt eben ein Aufwand, das macht keiner.
Ne? Da schreibst du nicht von heute auf morgen mal neu, ne? Auch viele Sachen, die du, also man darf auch mal nicht vergessen, jeder, der mal ein Projekt weggeworfen hat, so eine App oder so, gesagt hat, das schreiben wir neu, du baust halt auch wieder neue Fehler ein, ne? Also du schmeißt halt auch viel weg, was gut funktioniert. Ne? Das darf man ja auch immer nicht vergessen.
Also die Hypothese, wenn man jetzt eine beweisbar sichere Sprache benutzt, also beweisbar im Sinne von mathematisch beweisbar, wenn man es richtig handelt, wie Swift zum Beispiel, die im Prinzip eigentlich genau dafür das Richtige wäre, um ein Betriebssystem damit zu schreiben, ne, weil die Sicherheitsmechanismen und das harte statische Typen halt eben genau dazu führen, dass Programmierfehler da deutlich weniger stark durchrutschen, die solche exploitable Probleme auslösen letzten Endes. Aber eben, wie gesagt, ne, was ich eben meinte, das muss jetzt auch alles erstmal gemacht werden. Ne? Wenn das jetzt alles in 40 Jahren entstanden ist, dann wird das jetzt wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre dauern, bis sie so langsam in die Richtung kommen, dass alle wesentlichen Sachen, wenn sie jetzt anfangen würden, bis sie dann alle wesentlichen Sachen dann mal in Swift oder in was Ähnlichem neu geschrieben hätten. Ne? Ja. Angenommen, sie würden es jetzt anfangen und wirklich machen wollen. Ne? So, und das Problem ist halt eben einfach, dass das wahnsinnig viel Code ist, und ja, das geht halt eben nicht so von jetzt auf gleich und ist so ein klassisches Problem. Ja, wo du, wenn du so ein Anbieter bist, da hängen ja alle dran. Microsoft hat dasselbe Problem, Linux hat das Problem, die BSDs, alle Betriebssysteme haben dieses Problem. Die sind alle in C, C++ geschrieben. Ja, und viele hängen ja auch voneinander ab. Ne? Apple benutzt viele Komponenten von BSD und solche Geschichten, die dann letzten Endes da auch das denselben Hintergrund bilden. Und ja, gut. Also, wie gesagt, das ist nicht so von jetzt auf gleich zu lösen. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht so ganz das, wo Craig sich da jetzt drauf fokussiert hatte, als er diese Aussage gemacht hat. Ich glaube, er wollte eher darauf hinaus, dass jetzt dann dieses neben dem App Store noch zusätzliche Installationsmöglichkeiten zu haben und so halt eben da dazu einlädt, dass man sich auch Malware von irgendwo runterlädt.
Genau, ja, ja, genau. Also der, er hatte ja da auch noch mal mehrmals auf Android verwiesen, wo ja, ja genau. Sideloading möglich ist. Und die haben ja ein ganz, ganz anderes Malware-Problem als iOS. Also ich sag mal so, man kann das schon untermauern. Ne? Und man kann schon sagen, pass mal auf, das bringt Probleme mit. Ne? Und das Ganze bringt ja, man darf das, finde ich, immer nicht vergessen, ein Riesengefahr für sehr, sehr viele Menschen und nur ein Vorteil für extrem wenige. Ja, also diese Sideloading-Geschichte ist ja eine Sache, die, ja, wer wird das nutzen? Ja, also kaum einer. Da bin ich ziemlich sicher, dass das die wenigsten nutzen werden, außer für irgendwelche ominösen Sachen wie, ah, hier kriegst du die ab umsonst. Und da fängt nämlich dann der Malware-Kram an. Und ja, und das ist doch besser, wenn das gar nicht erst möglich ist, im Grunde, ja. Also die Idee an sich ist ja nicht die verkehrte. Und wie gesagt, er kann es ja ganz, also man kann es ja ganz klar belegen, wo das Problem liegt. Ne? Und es sind halt nun mal zwei verschiedene Systeme, die arbeiten unterschiedlich. Das war schon immer anders gedacht und das halt so.
Ja, also jetzt mal so aus der Consumer-Schiene gesagt, ne? Jetzt mal vom Entwickler ganz abgesehen, aber genau genommen sehe ich das als Entwickler eigentlich genauso. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Sachen nur aus diesem einen Store kommen. Ja, mit Ausnahme von wenigen Sachen wie hier Pornografie und rechtsradikalen Kram lassen sie ja eigentlich alles rein. Ne? So, also jetzt als Entwickler habe ich da jetzt keine großen Probleme, in den Store zu kommen, wenn ich nicht ganz grenzwertige Sachen mache. Und das Einzige, wo sie halt eben die Hand drauf halten, das ist halt eben diese Bezahlgeschichte. Ne? Das ist ja dann diskutierenswert, wie jetzt auch schon Epic versus Apple insgesamt, was ja das als Thema hat, natürlich da ist und die daraus reduzierenden Antitrust-Fragen. Ne? Also dass sie jetzt als Single Point of Contact für das Runterladen von Apps auf ihrer eigenen Plattform agieren, weiß ich nicht, ob da überhaupt jemand konkret Anstoß dran nimmt. Ja gut, außer Epic, die würden das halt eben gerne haben, weil sie gerne einen eigenen Store machen würden für Spiele. Aber das ist halt eben nur aus Business-Interesse. Ich meine jetzt so aus Consumer-Sicht oder sowas müsste eigentlich jetzt
niemand direkt. Aus Consumer-Sicht sehe ich das eigentlich auch nicht. Also das mit der Pornografie finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten finde ich die Regulierung nicht so tragisch. Nein, Quatsch. Aber ich bin der Meinung, dass, also für mich bringt das einen riesen Vorteil. Das sehe ich ja bei Mac immer als extremes Gegenbeispiel. Ich gucke in einen Store, ich starte eine Suche und ich habe in der Regel, was ich möchte. Ja, die Suche auf iOS könnte besser werden. Ja, die Kategorisierung könnte deutlich besser werden. Die Sortierung von nicht immer irgendwelchen In-App-Schlag-mich-tot-Kauf-Sachen eher mal priorisiert zu Sachen, die einmal möglich sind und sowas. Das wäre mir viel lieber. Aber ich habe halt einen Punkt, den ich anlaufe und meine Möglichkeiten sehe. Das habe ich auf dem Mac nicht. Auf dem Mac sehe ich viele Programme gar nicht. Ich kenne viele gar nicht, obwohl sie vielleicht gut sind. Ne? So, weil ich mal halt da suchen kann und da. Und außerdem habe ich eine gewisse Vertrauenswürdigkeit als Entwickler. Das darf man ja auch immer nicht vergessen als Entwickler. Ja, so viel Arbeit der App Store manchmal auch macht und so komisch manchmal Apples Review Team auch manchmal reagiert, hat man ja auch also ein Vertrauen, was den Leuten gegenüber gebracht wird, dadurch ein automatisches. Und das finde ich wichtig. Denn du kannst dir erstmal in der Regel nichts grob Schlimmes runterladen. Abgesehen jetzt von irgendwelchen blöden Apps, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, die nur Geld kassieren, da wo Apple noch was nacharbeiten kann. Aber da können sie ja nur nacharbeiten, weil sie die Hand drauf haben. Wenn sie die Hand nicht drauf haben, ja, dann ist das egal. Dann baut außer neben dem Epic Store noch einen anderen Store auf und zieht ja das Geld aus der Tasche. Und dann ist Apple nicht da und sagt, ach so, ja, nee, das können wir vielleicht erstatten oder kümmern uns wenigstens darum, dass das nicht dem nächsten passiert, ne? So, das, ich frage mich immer, welchen Vorteil hat der Konsumer denn tatsächlich? Ich meine, das sind immer so, es gibt dann immer so Pseudo-Sachen, das war auch damals bei Android, ne? Du kannst bei iOS kannst die Schriftart von den Apps nicht verändern und sowas, ne? Also, wo ich mir immer so dachte, ja, Gott sei Dank nicht, was ihr da zum Teil auf euren Geräten habt, kann auch kein Mensch lesen. Ja, das willst du ja nicht wirklich. Ich habe auch das Gefühl, die meisten haben das nur gemacht, um zu zeigen, hier, guck mal, hier geht's. Ich habe aber auch noch keinen normalen Konsumer gefunden.
Ne? Ist aber doch aus Benutzersicht super, dass du wirklich nur eine Anlaufstelle hast. Genau. Du musst dir nicht bei dem Store überlegen, muss ich mich da anmelden, wie kriege ich da die Sachen bezahlt, runtergeladen. Ist halt wirklich convenient. Ja, klar, du bist halt nur in einem Store, hat auch Nachteile, aber ich finde, das System an sich ist eins der sichersten, die wir haben in den letzten Jahren und warum nicht? Also ich finde das okay. Ja. Und die werden mit Sicherheit auch noch eine Lösung für finden, dass man einen Drittanbieter irgendwie reinlässt, aber halt unter Kontrolle von Apple. So soll es eigentlich weiterlaufen.
Ja, die Frage ist halt eben, ob das dann bezüglich dem App Store-Thema wirklich sein muss oder ob sie sich da jetzt genügen damit, bei der Bezahlschnittstelle einen Kompromiss einzugehen. Aber lass mal weitermachen, weil Tim Cook geht da nämlich noch so ein bisschen was drauf ein, da kommen wir gleich zu. Ja. Vorher wollte ich hier gerade kurz noch eine andere Sache dazwischen schieben, und zwar hier Apple Expert Witness, das ist halt eben ein Experten, den Apple dann geladen hat, ne? Und hier dann zu dem Thema befragt hat, das ist ja eine Professor Dominik Hansens gewesen, wollte ich nur mal hier einmal kurz erwähnen, wie das bei so Gerichtsverhandlungen geht. Also man holt sich so Spezialisten von irgendeinem Feld und lässt sich von denen ein Gutachten schreiben. Und dieses Gutachten ist natürlich genauso ausgelegt, wie man das haben möchte. Das ist ja dieser Klassiker, ne? Vertraue keinem Gutachten, was du nicht selber gefälscht hast. Ja? Und das ist hier so ein klassisches Beispiel, ne? So, die Dame hat eine, wie gesagt, im Auftrag von Apple durchgeführte Umfrage gemacht, wo es um die Nutzung von anderen Geräten neben dem iPhone geht. Das ist ja quasi die Argumentationslinie, wer das ein bisschen gelesen hat, ich weiß nicht, ob wir das schon klar gesagt hatten, die Apple da momentan macht, dass sie kein Monopolist im App Store sind, weil das iPhone kein monopolistisches Gerät ist. Ne? Weil 12% Marktanteil weltweit. Ne? Also wenn, dann wäre Android der Monopolist. Das ist die Redensart, die sie da immer verwenden. Und unter dieser Hypothese, ne, dass also Android und auch zum Beispiel die anderen Konsolenanbieter bei Spielen, die wurden hier auch mehrfach genannt, ne, also Microsoft, Sony und auch Nintendo, dann letzten Endes also quasi direkte Konkurrenten wären. Und in diesem Sinne sind sie dann also kein Monopolist, wenn man das so interpretiert. Das kann man auch gut nachvollziehen. Jetzt gibt es aber dann halt eben dann die berechtigte Frage, ist das korrekt? Also ist das eine Sache, die Nutzer so machen? Also ist die Wahl des Gerätes letzten Endes jetzt hier das Wesentliche? Apple versucht das so zu sagen. Andere wiederum sagen ja, es würde halt eben genau das nicht passieren. Also die Leute wechseln nicht einfach so das Gerät, weil sie jetzt irgendwie ihre V-Bucks günstiger kaufen wollen, was auch wieder ganz einleuchtet. Ne? Ich würde jetzt nicht irgendwie ein Android-Gerät kaufen, weil ich da die V-Bucks für 10% günstiger kriegen kann. Das ist ja ein Riesenaufwand, da mein ganzes Ökosystem ans Laufen zu bekommen und so. So, und in diese Richtung stach also jetzt hier diese Expert-Witness-Geschichte. Und zwar wurde halt eben hier dann die Frage gestellt, welcher Nutzer, der ein iPhone hat, besitzt ein weiteres Gerät, welches sie auch regelmäßig nutzen? So, und die Antwort in der Umfrage war dann 92%. So, deswegen habe ich das auch aufgeschrieben, weil ich finde, das einen krass ausschlagenden Wert. Also hättet ihr angenommen, dass 92% der Nutzer, die iPhones haben, zusätzlich auch noch ein anderes Gerät haben und nutzen? Hm. Also das ist ein bisschen, also das kommt mir sehr viel vor. Genau, also das könnte natürlich irgendwie selektiv gewettet sein oder sowas. Also je nachdem, was sie da für Leute gefragt haben, kann sowas ja sehr unterschiedlich rauskommen. So, und dann haben sie explizit Fortnite-Spieler gefragt, ob sie ein anderes Gerät hätten. Und auf diese Frage, wohlgemerkt, nur ob sie ein anderes Gerät hätten, haben diese zu 97% geantwortet, ja. So hätten wir wahrscheinlich auch alle, weil wir haben definitiv auch andere Geräte. Also potenziell.
Wir sind ja keine Fortnite-Spieler, aber
ja, genau,
Fortnite-Spielern kann ich mir das auch gut vorstellen. Das sind ja dann Gamer und die haben immer mehr Geräte.
Genau, also könnte ja zum Beispiel auch eine PlayStation mit gemeint sein. Ne? Wenn sie einfach nur anderes Gerät sagen, dann ist das natürlich sehr vieldeutend. So, und 94% sagten, sie benutzen das andere Gerät auch zum Spielen. Das passt also auch voll und ganz dazu. Ne? Die haben dann halt eben eine Switch oder eine PlayStation oder eine Xbox oder was. Und dann passt das natürlich voll zusammen. So, und dann wurde dann von einem Epic-Rechtsanwalt nachgefragt, ob denn hier Verfügbarkeit und Nutzung übereinander zu legen wären und ob darauf hin spezifisch nochmal nachgefragt worden wäre. Und dann meinte die nette Dame dann, nein, sie hätte nur nach Geräten gefragt. So, ne? Also das ist so ein klassisches Beispiel, wo sie einfach nur die Fragen gestellt haben, die zu ihnen gepasst haben, wo sie schon wussten, dass sie diese Antworten bekommen werden. Und die haben sie dann einfach jetzt in ein Gutachten geschrieben. Das ist natürlich Blödsinn, das kannst du gleich in die Abfalltonne schmeißen. Ne? So, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man sich da irgendwie Fakten erzeugt. Ne? Gut, so, dann kommen wir zu Tim Cook. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass Tim Cook selber bei einer Gerichtsverhandlung vor Ort gewesen ist und ist auch für eine Stunde 40 eingeplant gewesen, also war dann auch ein entsprechend langes Testimonial, also jetzt zumindest im Verhältnis, ne? Phil Schiller ist irgendwie, weiß nicht, 2 Tage oder sowas eingeplant gewesen, aber der ist ja dann auch Leiter vom App Store gewesen, ne? Das muss man dann dazu wissen. Und in diesem Sinne sagte Tim Cook dann auch gleich am Anfang, dass er nur sehr begrenzt in seinen Day-to-Day-Operations, also in seinem Tagwerk, nur sehr begrenzt mit dem App Store beschäftigt wäre. Das hat er also dann direkt zum Anfang nochmal betont und sagte, dass er da eher in einer Review Capacity, steht hier als Zitat, tätig wäre. Also quasi nur das Ganze irgendwie dann letzten Endes nochmal als Aufseher quasi dann sich dann nochmal anschaut. Ja, gut. Er betonte natürlich die Sachen, was wir so im Großen und Ganzen auch alles schon kennen. Apples Aufgabe ist es, die besten Produkte für Konsumer zu machen und letzten Endes dann auch Invest so zu machen, dass sie die besten Produkte machen können. Er sagte dann hier, Apple invests like crazy in R&D, ne? Also Research and Development. Und an der Stelle haben sie dann auch ein paar Fakten rausfallen lassen zu dem Thema R&D-Investment. Und da ist es tatsächlich so, dass das in den letzten Jahren, ich glaube, das ist auch in den Filings drin, die sie quartalsweise machen. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, nichts Geheimes gewesen, aber ich habe das jetzt hier nochmal schön aufgeführt gesehen. Sie haben also hier gesagt, in 2018 hat Apple 14,2 Milliarden Dollar in Research and Development investiert, dann 2019 16,2, also 14% mehr und in 2020 jetzt 18,8. Das heißt also nochmal so mehr oder weniger so ein Betrag mehr und das ist wohl tatsächlich auch so gegangen. Also in 2015 ist der Investmentbereich, ich hatte es leider irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde es nicht mehr. Das war nur ein mittlerer einstelliger Milliardenbetrag in 2015. Also das ist dramatisch hochgegangen seitdem. Ne? Jedes Jahr hier over hier so große zweistellige Prozentwerte hochgegangen. Das heißt, sie scheinen schon vollkommen verstanden zu haben, dass Research and Development das große Pferd bei Apple ist. Ne? Was logisch ist, weil wer kann irgendwie Innovation erwarten, wenn man keine Research and Development macht?
Ja, ja, klar. Ne?
Also das passt natürlich voll dazu. So, und warum haben sie das jetzt erzählt? Letzten Endes ist ja klar, ne? Sie wollen erklären, warum der App Store so teuer ist, wie er ist mit seinen 30%, denn Research and Development kommt ja nicht von irgendwo. Ne? Also die Kosten dafür. Ne? So, und sie betonen halt eben, dass sie das hier auch umlegen müssen und natürlich auch noch Betriebs- und administrative Kosten vom App Store haben, die sie da auch noch drüber umlegen müssen und letzten Endes, dass das Ganze dann dass der Hintergrund ist. So, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wo ich war. Wir fahren verloren. Cook sagte noch, dass lustiger kleiner Tipp jetzt so zwischendrin, dass das ATT-Feature auch sowas wäre, wo sie jetzt irgendwie hier das ausgerollt haben, entgegen Kritik von vielen Firmen, aber mit Lob von vielen Nutzern. Ja, und zum Teil von Entwicklern, wie er sagte. Das fand ich erwähnenswert, weil da haben wir ja viel darüber gesprochen und das ist genau das, was wir erwartet hatten, ne, und was wir ja auch selber gesehen haben, ne, dass die halt eben da eine Menge Sturm aus der Werbeindustrie gehabt haben, aber dass das halt eben für die Nutzer eine tolle Sache ist. Und letzten Endes hier, ich habe ihn noch zitiert, und zwar, er sagte, some applaud it, some are not happy with it. Das ist, glaube ich, die beste Zusammenfassung, die man in einem Satz machen könnte. Und er betonte aber übrigens auch, dass sie zuhören. Also wenn jemand einen Grund hätte, was ein Problem wäre, vor allen Dingen aus Entwicklerseite bezüglich ATT, dann solle man sich bei ihnen melden, sie hören. Hat er
explizit. Ja, das haben sie schon oft gesagt.
Ja, gut, aber ich glaube, dass sie da relativ open-minded rangehen. Also, wenn da wirklich irgendwas wäre, was das verhindern würde, dann werden sie da bestimmt mal drüber nachdenken. Ne? Hier unser beliebtes Thema statistisches Tracking ist ja leider so ein Kandidat, der da als Kollateralschaden mit untergeht gerade, was wir als Entwickler sehr gerne nutzen, um halt eben zu sehen, was die Nutzer in den Anwendungen denn so statistisch, nicht als Einzelperson, sondern statistisch dann nutzen bzw. nicht nutzen. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, das hätten wir halt eben ja gerne, dass Apple das übernimmt.
Ne? Das wäre großartig.
Ja. Ja, gut, so, also dann aber jetzt nicht mehr lange drüber reden. Cook hatte übrigens hier auch nochmal diese Zahlen bezüglich Malware gesagt. Er sagte hier, im Vergleich der Systeme hat das iPhone so 1-2% der Malware-Probleme und Windows sowie Android jeweils 30-40%. So, das heißt also, das ist natürlich schon deutlicher Unterschied. Interessanterweise hat er den Mac nicht erwähnt. Das hätte ich jetzt auch noch gerne gehört. Müsste man mal nachgucken.
Das haben wir auf dem Break hier schon gehört.
Ja, aber nicht eine Zahl dahinter.
Nee, das ist richtig. Eine Prozentzahl.
Ja. Er zitierte aber eine Third-Party-Studie. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, aber ja, ist schwer, an sowas ranzukommen. Ne? Gut. Interessanterweise spricht er auch kurz über das App Store Small Business Program und genauso wie Phil Schiller behauptet er, das wäre nicht durch die anstehende Epic versus Apple Geschichte ausgelöst gewesen, dass sie diese Senkung auf 15% da im Rahmen von diesem Programm machen, sondern er sagte hier, Zitat, it was in the back of my mind. Also er hat sich da gedanklich mit beschäftigt und letzten Endes wäre das durch Covid-19 begründet, dass sie das ausgerollt hätten. Das hat ja Schiller auch gesagt, logischerweise haben sie da miteinander gesprochen. Letzten Endes, ich werfe das hier gerade mal ein, ganz am Ende hat die Richterin Tim Cook nochmal irgendwie ganz fies gegrillt mit ein paar fiesen Rückfragen und man merkte auch, dass der Bias ganz stark gegen das ging, was Cook und auch viele andere Apple-Leute da wohl erzählt hatten vorher. Und die sagte ganz klar, sie bezweifelt, dass das stimmt. Also wenn die Richterin das schon sagt, dann sagt sie quasi Bullshit. So, und muss ich dann an der Stelle auch sagen, klar ist das Bullshit. Ja, also natürlich kann man das sagen, keiner kann beweisen, dass es anders gewesen ist, solange es keine Schriftstücke gibt und die hätten ja dann jetzt eingebracht werden müssen. Aber dass sie das jetzt nur wegen der Pandemie gemacht haben.
Das ist totaler Quatsch. Natürlich haben sie das gemacht, weil sie da Druck kriegen. Ansonsten würden sie nicht auf 15% verzichten bei niemandem.
Genau.
Und hätten das auch niemals gemacht, im Leben doch nicht. Das ist doch jetzt totaler Quatsch. Ich weiß aber auch nicht, was das soll. Also erstens, weil man finde ich, das relativ klar sieht, dass das Quatsch ist. Also deswegen verstehe ich gar nicht, warum man sich so unbeliebt machen kann in so einem Rechtsfall. Dass man sagt, dann lügen wir uns da noch ein, also das ist Lügen, aber dann schummeln wir uns da noch ein zurecht, finde ich ungünstig, ne? Also man hätte dann vielleicht nur wenigstens sagen können, wir sind denen doch damit schon entgegengekommen und gar nicht darauf ansprechen, warum. Das ist doch dann auch völlig egal. Aber gut, ist wie es ist. Aber natürlich ist das Käse, zumindest dass es wegen Covid ist, ne?
Ja, zumindest kann ich Ihnen das auch nicht abkaufen. Also,
nee, komische, Leben genau. Nicht.
Vor allen Dingen, dann müsste das ja auch wieder hochgehen, wenn Covid weg ist. Das werden Sie mit Sicherheit nicht machen.
da möchte ich gar nicht erst drüber nachdenken.
Das wird auf jeden Fall mal einen Ruck verursachen, glaube ich.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, gut. Tim wurde dann noch weiter befragt in Richtung Bezahlsystem. Also er hatte ja dann hier schon erklärt, dass sie da hier mit großes Invest, mit Research and Development und so weiter machen und dass das halt eben auch Kosten verursacht und dass diese Kosten vor allen Dingen natürlich aber auch ja hier Kosten für Betrieb und das Ganze drumherum vom App Store letzten Endes natürlich alles Kosten verursacht und dass das irgendwo umgeschlagen werden müsse und dass dort an der Stelle letzten Endes das Ganze zwar, also Epic hatte betont an der Stelle, dass sie es als unfair empfinden, dass die Spiele einen Großteil des Umsatzes im App Store ausmachen und dementsprechend einen großen Anteil an den Kosten des App Stores tragen würden. Da ja tatsächlich ein Großteil der In-App-Purchases in den Spielen sind, ne, das sind ja hier kauf eine Schubkarre Gold und dieser Kram, das ist natürlich dann in Summe so viel, dass das alles andere quasi in den Schatten stellt, was da verkauft wird. Und Cook verteidigt das aber, genauso wie alle anderen Apple-Leute das vorher schon verteidigt hatten und sagt halt eben, das ist halt eben einfach aus der Not in Anführungsstrichen herausgewachsen, dass ja irgendwo das Geld herkommen muss und dass der Großteil der Apps ja im Store kostenlos ist, wo sie gar nichts nehmen, dann müssen sie halt eben dann von den restlichen was nehmen. So, und da ist es halt eben dann einfach durch Zufall so, dass die Spiele da jetzt den Großteil ausmachen. Ne? Das kann man natürlich so oder so sehen, würde ich behaupten, an der Stelle. Ne? So, auf der einen Seite, wenn ihr jetzt nur die Leute, die Spiele machen, anschaust, dann sieht das irgendwie wie eine Benachteiligung aus. Ne? Die müssen die gesamten Kosten tragen, kannst du nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn du das auf das gesamte System gerechnet siehst, hört sich das ja fair an. Ne? Die kostenlosen Apps sind kostenlos. Die Sachen, wo man was bezahlt, da muss man halt eben einen Anteil bezahlen. Hört sich im Prinzip eigentlich fair an. Ne? Jetzt mal von dem Prozentsatz abgesehen vielleicht. Ne? So. Und dann wurde Tim dann an der Stelle auch noch darauf angesprochen, was würden Sie denn machen, wenn Ihnen das jetzt eingeschränkt würde? Also wenn jetzt zum Beispiel mehrere Bezahlsysteme es möglich machen würden, dass Sie dann da bei weitem nicht mehr den Umsatz machen würden. Und dann sagte er natürlich ganz Businessmensch, dann müssten wir das anders umlegen. Ne? Bisher ist das halt eben ein einfaches System, wo wenn der Nutzer etwas bezahlt, dann gleich das abgeführt wird und alternativ, er stellt das natürlich extra negativ dar, müsste man dann jetzt den Entwicklern hinterherrennen und von denen Geld holen. Stimmt natürlich im Prinzip aber ja auch. Ne?
Ja, klar.
Irgendwo werden sie Geld haben wollen von. Ne? Allein
ja, das für Betrieb. Das ist ja, also erstmal der Betrieb muss brutal teuer sein, glaube ich, vom App Store, weil die haben super teure CDNs. Also da kriegst du ja immer eine super Downloadrate. Da kennt man, also da ist man mega verwöhnt bei Apple. Das muss man ganz klar sagen. Wenn du irgendwo anders runterlädst, dann da kannst du ja nur von träumen, dass du da mal 300, 400 Mbit hast. Und bei Apple ist halt alles immer gar kein Thema. Ja, und natürlich, aber das ist natürlich dann auch wieder so ein Thema, das ist aber auch Epic nämlich genau da egal, weil auf wen wird es denn am Ende abgewälzt? Ja, auf den, der vielleicht mal zwei, drei Apps veröffentlichen möchte, weißt du, der zahlt dann nicht mehr da $99 im Jahr, sondern der muss dann auf einmal, was weiß ich, 400 bezahlen oder sowas, ne? So, und dann gibt es die kleinen Apps gar nicht mehr, dann stirbt sowas auch weg, weil die Leute sich das nicht leisten können und all sowas, ne? Und ja, wer hat denn, weißt du, die Frage ist, wer gewinnt denn da am Ende? Ja, genau, die großen Firmen, denen ist es nämlich egal. Die zahlen das einfach und haben aber dann einen riesen Gewinn daraus, ne? Das, also fair ist das nicht, in keinster Weise, weil wenn ich jetzt eine App schreibe und mache da eine In-App-Kauffunktion rein und sage, gib mir einen Kaffee aus oder ich krieg die Vollversion, wenn er das bezahlt, dann gebe ich das selber ab wie Epic. Natürlich trage ich das nicht mit dem Umfang, aber wenn meine App auf einmal durch die Decke geht, und ich damit richtig Kohle mache, ja, dann zahle ich auch eine Menge Geld. Genauso wie das in der Krankenversicherung ist, dass man quasi ein Sozialsystem hat, da zahlen auch viele ein und haben die was. Ja? Und der andere, der zahlt vielleicht nicht so viel ein, weil er nicht so viel verdient, aber der hat öfters mal was. Ja, sollen wir jetzt deswegen aufteilen und sagen, ja, der kriegt aber nichts mehr? Oder also das ist halt dann immer die Frage, du lässt die Kleinen hinten runterfallen. Das ist halt das Problem. Und das geht Epic ganz klar auch so an und möchte das im Grunde auch so. Weil das ist ja nur ihr eigener Businessfall, der sie interessiert. Daran sieht man auch ganz klar, der kleine Entwickler, von dem sie ja immer reden, der interessiert sie nicht. Weil der wird der Gearschte sein am Ende, wenn das passiert. Da bin ich ganz sicher, weil Apple wird ja nicht sagen, ach nö, dann machen wir halt weniger Umsatz, dann ist das ja kein Problem. Wollen wir mal nicht. Ne? So, das wird nicht passieren, definitiv nicht.
Ja, und dem Ökosystem würde es halt eben auch insgesamt schaden. Cook hatte das ja auch nochmal gesagt, dass halt eben das dann ein absoluter Wildwuchs würde. Ne? Dann würden dann in Zukunft überall Kreditkartendaten eingegeben und potenzieller Fraud würde dann damit entstehen. Momentan läuft das alles über deren System und das war's. Ne? Also dann kann man das natürlich auch alles als Anbieter regeln, wenn sie davon zurücktreten würden, von dem, dass sie das machen, dann könnten sie natürlich dann auch nicht mehr die Hand drauf halten.
Genau. Ich sehe da auch den Kunden als gearschten, weil abgesehen, ob sie dann auch die Macs vielleicht teurer machen oder ihre Produkte und Service-Dienste, das kann ja auch alles noch passieren dann, aber auch, dass du viel mehr Gefahr läufst, in die Scheiße zu rennen, ne? Bei sowas, ne? Wie du halt gesagt hast mit dem Fraud, dass du einfach das Problem hast, dann sagt der, gib die Kreditkarte ein, der und da und dann weißt du schon überhaupt nicht mehr, wo die ist und wir wissen oft genug, wie solche Sachen abhanden kommen, wie regelmäßig Daten geklaut werden. Also das Potenzial ist gigantisch und ich weiß, also ich frage mich immer halt, wem hilft denn das? Nochmal, nur den dicken Firmen. Ansonsten als kleiner Entwickler, ja, kann ich dann extern weiterleiten, aber da brauche ich auch einen Bezahldienstleister, weißt du, das mache ich ja auch nicht selber. Ja, mit der Kreditkarte handeln, der will auch was haben, so oder so. Ja, der will keine 30%, aber der will auch was haben, ne?
Ja, der will keine 30%. Ich habe ja auch vor dem App Store schon Software verkauft und das ist nicht so, dass da 30% Standard gewesen wären. 55% habe ich bezahlt für einen Zahlungsanbieter. Bei einem kleinen Betrag von 7 Euro muss ich dazu sagen, desto mehr, desto günstiger wird das im Verhältnis. Aber solche Beträge, wie man die heute im App Store einfach mal so schnell mit 30% bezahlt, da hätte ich da nur 45% rausbekommen. Ne? Das ist ein Riesenthema. Ne? So, und also das ist überhaupt nicht so, dass gerade in den kleinen Beträgen da irgendwie jetzt so ein großes Ausnutzen von Entwicklern oder Konsumern, die dann da irgendwie zu viel bezahlen oder sowas drin wäre, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich ein super Ding. Ne? Und das war auch ein absolutes Novum, als sie das eingeführt haben. Ne? Das Einzige, wo man jetzt mal drüber sprechen sollte, ist, ob bei den Volumina, die mittlerweile fahren, die 30% noch noch sinnvoll sind, ne? Oder ob man sich da nicht auf was anderes einigen sollte.
Das kann man immer am Ende überlegen, ob man da sich entgegenkommt. Aber auch, wie gesagt, man stellt sich das immer so rosig vor und sagt, ich nehme dann 99 Cent in der App dafür und die kommen auch bei mir an. Das wird nicht passieren. Irgendwer dazwischen ist ein Dienstleister, der die Zahlung machen muss und der will Geld haben. Dann musst du deine eigenen Webserver irgendwie betreiben, im schlimmsten Falle, um das irgendwie abzufangen. Das kostet Geld. Also da hast du auch Kosten, die auf dich zukommen. Gratis ist das nicht. Also das ist ja alles, was Apple selbst übernimmt. Dass das für die dicken Firmen, die das ja alle schon da liegen haben und sowieso alles läuft, und die auch super Konditionen haben bei den Bezahldienstleistern, ne? So, ja, für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen und total super, ne? So, die haben keinen Bock mehr, sich daran zu beteiligen, nur weil ein paar kleine, schäbige Entwickler da auch ein bisschen Geld verdienen wollen. Das ist ihnen nur ein Dorn im Auge, ne? So, und das finde ich eigentlich das Problem. Und das darf man doch nicht vergessen, das ist eigentlich der Kampf, der da geführt wird. Ja, dass wir die Reichen noch reicher machen und die anderen, die Normalos, ja, die mir egal.
Ne? So. Ja, genau. Und das ist ein gutes Stichwort, um jetzt noch das Ende da von Tim Cooks Reihe hier einzuläuten. Und zwar, Tim Cook hat hier noch gesagt, und das ist ja auch so ein Ding, was unisono von vielen Leuten gesagt wird, und zwar, Developers love Apple. Also ihre Eigensicht auf Entwickler ist, dass die alle Apple lieben. Das haben wir ja in der letzten Zeit schon häufiger gehört. Da gibt es sogar Presseerklärungen und Webseiten drüber und alles. Das machen sie ja gerne und viel. Und jedes Mal mussten wir als Entwickler lachen und sagen, nö. Und also so verblendet, wie die sind, auch wenn nur nach außen vielleicht, das weiß man natürlich nicht so hundertprozentig. So die internen Memos, die so von Phil Schiller und so durchs Netz getrieben worden in den letzten Wochen, die zeigen ja eine etwas klarere Sprache. Also sie scheinen intern dann auch selbstkritisch umzugehen, wenn sie Feedback von Entwicklern bekommen. Nur nach außen scheinen sie das partout nicht kommunizieren zu wollen. Und das ist natürlich eine Sache, wo die Entwickler schon berechtigt ein bisschen was angepisst sein können, früher oder später. Wenn halt eben in vielen Richtungen einfach nicht vernünftig mit den Entwicklern kommuniziert wird und dann Apple auch noch hingeht und sagt, hey, wir lieben die Entwickler, wir tun doch alles für die. No.
Ja, also das wird dann, ist halt Apples Sicht auf sich selber, das ist halt noch was anderes, aber ich bin schon der Meinung, wir haben es im Apple, ich sage jetzt mal Kosmos, schon sehr gut als Entwickler. Insofern, ja, dass man eine vernünftig dokumentierte Sprache hat, dass man ein tolles System hat, mit dem man eventuell auch Support bekommt bei Apple und. Ich denke, das ist nicht, da ist man schon am heiligen Gral, sage ich jetzt mal. Aber lieben, naja, dafür macht Apple dann doch noch genug verkehrt, dass man sagt, ich würde Apple jetzt lieben. Das ist dann doch ein bisschen sehr weitergeholt. Also aus Entwicklersicht, aus Produktnutzersicht ist das wieder was anderes, ne? Da muss man wieder ganz klar unterscheiden. Aber was soll Apple auch sagen? Sollen sie sagen, unsere Entwickler gehen uns auf den Keks, weißt du, die beschweren sich immer oder so. Das machen sie ja auch nicht. Also.
Ja, dazu noch eine Zahl, und zwar hier wurde angeführt, Judge Gonzalez sagte das am Ende selber zu Tim Cook. Am Ende gab es da noch so eine, Judge stellt direkt Fragen an Tim Cook. Kenne ich so aus den Gerichtsfilmen überhaupt nicht, aber scheint wohl auch möglich zu sein, dass die Richter selber Fragen stellen können. Und also letzten Endes wird dann hier erwähnt, 39% der App-Entwickler wären unglücklich mit Apple. Ich weiß nicht, wo sie diese Zahl dann rausgezaubert hat. Vielleicht war das irgendwo in den Unterlagen von Epic oder sowas drin. Ist natürlich erwarteterweise genau umgedreht worden. Ne? Das sind ja dann immerhin 61% der Entwickler, die uns mögen. Also ist ja eigentlich auch schon eine ganz gute Zahl im Verhältnis, ist ja zumindest, also jetzt ist nicht großartig, ist jetzt nicht so Customer-Set-artig gut, aber ist okayisch. Ne? Vor allen Dingen, und das ist natürlich ein sehr gutes Argument, was Tim dann aufführte, und zwar immerhin rejected Apple grob 40% der Apps der neuen, die eingereicht werden. Ne? Also kann man auch nachvollziehen, dass 39% der Nutzer, der Entwickler unglücklich sind. Ja, schönes Argument.
Das ist dann sogar noch ein guter Wert, aber von daher.
Wo ist das 1%? So, wir sind abgelehnt, aber Apple ist großartig.
Naja, ich wurde auch abgelehnt mit meiner App als erstes und sie haben es zu Recht getan. Also man darf auch immer, das Problem ist immer, selbstkritisch zu bleiben. Und das können viele nicht, auch in unserer Branche manche nicht, wissen das selber. Es gibt immer mal wieder Menschen, die sich nicht eines Besseren belehren lassen oder die ungerne andere Meinungen dann annehmen. Und wenn so jemand dann rejected wird, ist er natürlich auch persönlich beleidigt, je nachdem, und findet das eine Frechheit, warum Apple das machen könnte. Dabei haben sie vielleicht einen berechtigten Grund. Also in der Regel haben sie ja einen berechtigten Grund, wenn sowas ist. Manchmal ist er ein bisschen behämmert, das gebe ich ja auch zu. Manchmal ist das ja so ein Grund, wie was irgend so ein Käse bei der Übermittlung im Text nicht angegeben, ne? So, wo du dann denkst, boah, Leute, echt, hätte da nicht nur Notiz zuschreiben können, beim nächsten Mal muss es angeben und gut ist, ne? Aber gut, geschenkt. Ja, aber deswegen würde ich auch sagen, also wenn mich einer fragen würde, bin ich zufrieden als Entwickler? Ja, bin ich. Ich bin zufrieden als Entwickler mit Apple, definitiv. Überhaupt gar keine Frage. Liebe ich Apple als Entwickler? Nein, dafür können sie noch genug richtig machen. Aber es ist auch nicht weit davon weg. Also wie gesagt, ich als Entwickler bin sehr zufrieden. Ich bin auch froh, wenn sie aus gutem Grund vielleicht mal was rejecten. Manchmal macht man ja auch was falsch. Vielleicht hat man was überlesen, hat irgendeinen Privacy-String vergessen, weiß der Teufel was. Und dann ist das ja auch in Ordnung. Ich glaube halt, dass viele das ein bisschen zu persönlich nehmen. Und wie gesagt, und manchmal ist es halt auch so ein bisschen, an wen gerätst du denn da beim Review-Team? Mancher guckt ja sehr genau hin und der andere ist dann ein bisschen entspannter. Und das kann ja halt auch passieren.
Ja, also ich würde das wahrscheinlich ein bisschen auseinander differenzieren. Es gibt halt eben Bereiche, wo ich mit Apple sehr glücklich bin, und es gibt andere Bereiche, wie zum Beispiel die Entwicklerkommunikation. Da würde ich sagen, da müssten sie grundlegend was ändern. Ne? Also Rejection-Kommunikation, aber auch im Allgemeinen Entwicklerkommunikation, so ein bisschen was komplett, also ein bisschen was komplett im Dunkeln, wollte ich gerade sagen, da ist man als Entwickler schon in der letzten Zeit immer gewesen. Ne? Und das ist halt eben in vielen Bereichen unglücklich, gerade wenn man dann als kleiner Entwickler jetzt irgendwie, ne, da irgendwie den Invest macht, eine App zu machen, und wird dann rejected aus einem Grund, der nicht in der Dokumentation gewesen ist, den sie dann aber reinschreiben, dann habe ich natürlich das umsonst gemacht, ne? Diese Arbeit zu machen. Und sowas ist halt eben eine Sache. Warum ist Apple da nicht kommunikativer? Warum gibt es da nicht ein Board, was man ansprechen kann und Fragen mit denen diskutieren und sowas? Ne? Warum gibt es da nicht einen wirklichen Austausch zwischen den Entwicklern und nicht nur immer so eine Einbahnstraße?
Ja, stimmt. Also die Entwicklerkommunikation ist schon ein bisschen traurig. Das ist schon richtig.
Ja. Ja, gut, okay. Aber schließen wir das Thema mal ab. Also ich hatte eben schon gesagt, hier Judge Gonzalez am Ende relativ negativ gegenüber den Apple-Argumenten eingestellt. Ja, also diese 39% App-Developer sind unglücklich, das kam da von ihr. Und letzten Endes betonte sie dann auch noch, wie gesagt, das war dann am Ende der Gerichtsverhandlung, dass sie auch die Apples Argumentation, dass hier Sony, Microsoft und Nintendo im Prinzip direkte Konkurrenten wären, nicht folgen. Das heißt also, sie sieht diese gesamte Argumentationslinie von Apple, dass das auf Gerätebasis zu sehen ist und damit dann genügend Konkurrenz da ist und damit dann auf den anderen Plattformen auch andere Stores dann Konkurrenten sind, sieht sie scheinbar nicht so. Ne? Also die scheint das dann eher andersrum auszulegen, dass das eher so Plattformen für die Allgemeinheit sind. Das ist ja die Argumentationslinie von Epic an der Stelle, und dass deswegen das auch offener sein sollte. So, wie gesagt, das ist eine Meinung. Ne? Es wird auch garantiert eine Revision von der Entscheidung geben, egal wie sie jetzt ausfallen wird. Ne? Das hat sie ja auch selber schon angekündigt, dass mit eigentlich garantierter Sicherheit einer von den beiden Revision einlegen wird. Und dementsprechend, also dass jetzt nur ein Entscheid sein wird, muss man dann schauen, was dabei rauskommt. Ist aber schon schön, von einem Richter so resignierenderweise sowas schon zu hören, bevor die überhaupt die Entscheidung getroffen haben.
Ja, das ist schon ein bisschen spaßig auf jeden Fall. Warum sie das nicht nachvollziehen kann, kann ich wiederum nicht nachvollziehen. Da sind immer so Dinge, wo ich mich frage, wie nah sind da Richter tatsächlich in der Materie dabei, weil man kennt das ja aus Deutschland, manchmal entscheiden ja Gerichte Dinge, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben, gerade im digitalen Bereich, wo sie das eigentlich nicht wissen und entscheiden aber darüber, was immer sehr blöd ist. Und da ist halt die Frage, wie weit ist sie da wirklich drin? Weil wenn ich jetzt mal die Gamer nehme, ja, die ich kenne, ich kenne keinen davon, der kein Alternativgerät hat. Niemanden. Und ich kenne auch niemanden davon, der ernsthaft auf dem iPhone spielt oder auf dem iPad. Ja, die spielen alle auf was Vernünftigem, was dafür gebaut wurde. Ja, so. Und das ist in meinen Augen völlig albern, die Diskussion, ja, von Epic, weil der Anteil wird es nicht sein. Aber und deswegen finde ich die Argumentationslinie, die Apple da fährt, dass man sagt, es gibt ja noch eine PSP, PlayStation, Nintendo Switch, bla bla bla, wo man drauf spielen kann und wo mit Sicherheit viel höherer Anteil herrscht und wo es ja auch nur den einen Store gibt. Ja, schon richtig. Das ist ja genau die Tatsache. Natürlich switcht keiner das Gerät und sagt, ich kaufe mir jetzt ein Android oder extra eine PSP, weil ich da Fortnite-Coins günstiger bekomme. Aber diese Leute kaufen sich die Geräte ja nicht, weil da was günstiger ist, sondern man darauf besser spielen kann. Das ist ja der Hauptgrund. Und deswegen haben so Leute sowas auch zu Hause. Zeig mir mal einen Gamer, der zu Hause gamet und nur ein iPad hat, beziehungsweise nur ein iPhone. Das gibt's doch nicht wirklich. Also der das wirklich professionell, das ist doch Quatsch. Da kannst du mir nicht erzählen. Macht doch keiner. So.
Ja, daher kam wahrscheinlich auch diese Zahl, die wir eben hatten, mit dem 97% der Leute haben noch andere Geräte, ja, und 94% der Fortnite-Spieler. Also das ist genau das, was du gerade sagtest.
Das, ne, ist ja auch.
Die haben halt eben eine Konsole und ein iPhone.
No.
Ne? So.
Ja, guck mal, ich bin schon kein Gamer. Selbst ich habe eine PlayStation 4 Pro zu Hause stehen. So, ja. Die läuft zwar nur zweimal im Jahr oder dreimal, aber trotzdem stehen tut sie da, ja. Und ja.
Ich habe eine Switch hier stehen. Also ich habe auch eine Konsole hier.
Genau, also das ist ja eben genau der Punkt. Es gibt ja genug, und vor allem, wenn ich da was kaufe, dann bin ich da auch dazu verpflichtet, da beim Sony Store oder sonst nicht wo was zu kaufen. Ist das eben so. Da habe ich auch nicht, wo ich sagen kann, ach, kaufe ich auch bei Amazon, lade ich da runter. Das geht nicht.
Ja.
Naja.
Ja, das wird halt eben eine wegweisende Entscheidung letzten Endes. Ne? Also wenn das jetzt bei Apple aufgebrochen wird, dann wird natürlich bei allen dann diese Diskussion aufkommen, berechtigterweise. Das ist ja dann eben eine allgemeine Sache. Und ich glaube nicht, also zumindest desto höher das geht in den Gerichten, dass das letzten Endes durchgehen wird. Ich würde sagen, es wird eher eine Einigung in Richtung Prozente geben und das Ganze versickert dann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das höchstrichterlich dann irgendwann verboten wird, beziehungsweise aufgemacht wird. Ne? Jetzt der App Store in diesem Sinne.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das wäre zumindest ein harter Schlag für viele.
Ja, genau. Und würde dann die ganzen Probleme mit sich bringen. Das ist eben genau der Punkt.
Ne? Ja.
Tja. Na gut, okay. Also, wie gesagt, bleibt weiterhin natürlich ein zweischneidiges Schwert, auch wenn ich weiterhin kein Freund von Epics Argumentationslinie und Epics Intent bei dem Thema bin, aber ich bleibe dabei, dass da eigentlich auch irgendwas ansteht, dass was passieren muss. Ne? Und sei es halt eben auch jetzt einfach nur das Senken des Anteils, den Apple bekommt. Die sind halt eben einfach so groß und fett geworden, da brauchen sie nicht mehr so einen großen Anteil, wie sie das vielleicht am Anfang gebraucht hätten. Und klar, dass sie das nicht freiwillig machen, sie sind ja jetzt nur mal ein Business und ein Business will möglichst viel Geld verdienen. Also von mir aus kann bitte gerne ein Regulator hingehen und sagen, so 20% ist jetzt okay, Punkt.
Aber da musst du auch wieder alle anderen regulieren.
Ja, genau.
Und da muss auch Sony reguliert werden, genau. Und jeder kleine sonst nicht wo. Und da ist immer die Frage, ob das dann auch fair bleibt. Ne? So. Vielleicht braucht einer dann wirklich 30% oder 40%. Wer weiß das denn danach, ob er das wirklich braucht? Gucken wir uns dann jede Unternehmensform an und deren
Finanzen. Das ist eine Unternehmensentscheidung.
Ne? Genau, das ist nämlich meine Meinung. Das ist Unternehmensentscheidung und hat das Gericht nichts dran zu fummeln. Die müssen ja nicht anbieten, ist doch ganz einfach. Wenn ich sage, 30% von Apple ist zu viel, ja, dann biete ich halt meine App da nicht an. Aber wo machen denn die meisten App-Entwickler noch Geld? Auf iOS, nicht auf Android. So, da wird viel mehr Geld umgesetzt. So. Hm. Aber wenn ich das nicht möchte, wenn ich sage, das ist mir zu viel, ja, dann lasse ich es halt. Bin ich schon nicht zu gezwungen.
Ja, also das ist ein gutes Argument, was du da gerade angeführt hast. Ne? Also wenn das jetzt überall so sein müsste, was ja dann gerecht wäre und das Ganze dann überall gedrückt werden müsste und das ist dann aber aus Businessgründen dann unrentabel, dann hat man auch ein Problem. Also genau. Wie lässt sich das denn lösen dann, wenn das keine Option ist? Weil das ist für mich bisher gedanklich immer die leichteste Option gewesen bei dem Thema.
Das generell zu machen. Ja, wie der Thorsten sagt, das ist Business-Entscheidung. Das Problem ist natürlich immer bei sowas, das kann natürlich ausarten, dass einer so, ich nehme die 50%, weil ihr zahlt die. Ne? So, wenn halt diese Monopolstellung da ist, aber sie ist ja bei Apple in meinen Augen nicht so ganz da. Natürlich, wenn du auf iOS möchtest, musst du das machen. Ja. Aber wer ist so krass darauf angewiesen, ne? Also dass er das entweder, dann muss halt mit deiner App Umsatz machen, ja, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass von 70%, wenn du guten Umsatz machst, nichts auf die Kette kriegst. Das ist doch Quatsch. Also dann hat da dein Businessplan ja vorher auch nicht gestimmt, ne? Wenn du das nicht mit eingerechnet hast. Also nochmal, dass das andere vielleicht fairer wäre, ja, ne? Aber wie gesagt, generell zu entscheiden, mehr als 20% darfst du nicht nehmen, sehe ich als sehr kritisch, weil dann wird es also Bereiche geben, die sich nicht mehr rentieren, wo man dann sagt, dann müssen wir das lassen.
Nicht machen. Das werden die nicht machen, also ich glaube, die Entscheidung, die wird dahin laufen, dass Apple und andere ihre Plattform öffnen müssen, zumindest den Teil, dass die schon andere, also ihren eigenen Bezahlstore anbieten können, aber dann wird eine Schnittstelle gemacht. Dass Apple dann trotzdem noch die Übermittlung oder Android oder wer auch immer übernimmt, aber dass die dann trotzdem noch dazwischen sitzen. Also eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Die müssen das dann öffnen für andere, aber behalten trotzdem noch die Kontrolle, weil du kannst ja keine Prozentzahl dran setzen. Das geht nicht. Also wie willst du das machen?
Ja, aber wie soll das funktionieren, wenn sie die Kontrolle behalten sollen und es öffnen? Das ist mir nicht so ganz klar. Was für ein Modell wäre das?
Ja, das wird sich mit Sicherheit Apple dann schon einfallen lassen. Nur die Richterin, die wird sagen, ihr müsst das öffnen.
Ja, also
so, und dann, Frage, ob und dann Frage. Muss man halt überlegen, wie kann man das machen, dass du dann trotzdem über die, sagen wir mal, von mir aus andere Option, andere Konditionen anbietest, wenn Epic sagt, okay, wir wollen das preiswerter machen.
Ist halt, also ich sehe halt darin insofern ein Problem allgemein. Man spricht immer von den sogenannten Präzedenzfällen. Wenn wir jetzt sagen, Apple darf nicht als grundsätzliches alleines Bezahlsystem sich selbst akzeptieren oder das grundsätzlich gar nicht vorgeben, das wäre ja dann die Entscheidung, welches Bezahlsystem akzeptiert wird, ne? Wenn sie das nicht mehr vorgeben dürfen, weil sie ja der Keyholder sind. Ja, das kannst du ja dann auf alles extrapolieren. Da muss auch jeder Nippesladen alle Karten nehmen, weil ich dafür nicht ausgeschlossen werden. Ne? So, wenn man das kannst du ja auf alles aufbrechen, das wäre so eine Grundsatzentscheidung, ja, die man da trifft, die kannst du nicht bringen. Damit treibst du andere in den Ruin, je nachdem. Ne? Also das kannst du nicht machen, so eine Generalisierung. Das ist immer das Problem an generalisierten Entscheidungen, so für alle. Du kannst einfach nicht jeden einzelnen Sonderfall mitbedenken. Das geht einfach nicht, praktisch. Aber du musst es machen, außer dir ist es egal, wenn dann so Businesses untergehen. Ne? Also das willst du ja auch nicht. Deswegen ist das super schwierig und deswegen halte ich sowas auch für nicht gut, so eine Generalentscheidung. Denn die ist scheißgefährlich. Weil das wird ein Präzedenzfall für alles Mögliche. Da kannst du bei allem möglichen Kram klagen und sagen, so geht's nicht. Warum bietet der Online-Shop jetzt kein Apple Pay an? Das ist nicht in Ordnung. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Warum bietet Amazon das nicht an? Das ist nicht okay. Die haben quasi eine Monopolstellung online. Na, kannst du genauso sagen, so, ja, da fängt das Ganze ja auch an, ne? So, was ist mit Klamottenläden, je nachdem, wenn du jetzt eher eine gewisse Marken nur irgendwo bekommst, so, ja, dann haben sie quasi Monopolstellung, also musst du alles anbieten, ne? So, bis zur letzten komischen Bezahlmethode. Na, da muss, kann ich dann demnächst irgendwo bei uns in Köln mit Bitcoin bezahlen, damit ich nicht ausgeschlossen bin oder so? Das ist doch nicht realistisch, das ist das Problem.
Ja, ja, gut, die Umsetzung ist ja mal die zweite Sache, ne?
Genau. Ja, gut. Ich glaube, wir einigen uns darauf, dass es da keine einfache Standardlösung zu geben scheint. Ja, und in dem Sinne, lassen wir es auch mal abschließen. Das ist schon lang genug geworden. Und lass uns mal abwarten, wie es jetzt weitergeht. Ne, wir haben jetzt eine 50-50-Chance, dass es so oder so entschieden wird. Aber letzten Endes wird halt eben sowieso Revision eingelegt und dann geht das Ganze wieder von vorne los in der nächsten Instanz. Und dann kann man mal gucken. Also entweder werden sich Apple und Epic einigen. Wie so üblich sind sie ja schon dazu aufgefordert worden, auch wenn sie es jetzt hier in dieser Runde vorab nicht gemacht haben. Jetzt warten sie auf den Urteilsspruch, ne? Aber können sich natürlich dann auch in der Folgerunde dann irgendwie einigen oder sowas. Ne? Ich nehme mal an, dass sie da notfallplanmäßig schon was geplant haben.
Ich glaube nicht. Wenn die jetzt so einen komischen Kram entscheidet, hilft dir die Einigung ja nichts mehr. Dann ist das ja richterlich erstmal entschieden und dann musst du deinen Store aufmachen, wenn du nicht in die Revier, in die nächste Instanz gehst.
Ja, aber das machen sie ja so oder so. Dann, ne, beide werden das nicht akzeptieren, wenn sie die Benachteiligten sein.
Ja, ja, genau, aber du musst in die nächste Instanz jetzt. Du kannst dich jetzt fast nicht mehr einigen, glaube ich.
Bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht dann trotzdem noch eine Einigung, wenn die dann die Klage zurückziehen, das kannst du dann auch in der höheren Instanz zurückziehen, oder?
Ja, aber dann ist ja der erste Richterspruch gemacht, der steht ja. Da hast du einen Präzedenzfall, der gilt ja.
Ja, gut, da kann ich jetzt an der Stelle auch nur sagen.
Ich bin kein Anwalt, ich weiß es nicht, aber so würde ich das jetzt sehen, ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Aber gut.
Ja, gut, kann ich nicht beantworten. Dann wird es ja letzten Endes dann die Konsequenz haben, dass es höchstrichterlich entschieden werden muss. Also es wird dann innerhalb der nächsten Jahre dann beim Supreme Court landen und dann irgendwann da quasi eine Generalentscheidung geben. Die machen das ja dann noch etwas genereller dann typischerweise. Und muss man
schauen. Warten wir's ab.
Vielleicht gibt es ja doch noch Wege raus, das müsste man jetzt mal genau hinterfragen. Ich kenne mein amerikanisches Gerichtswissen ist auch nur aus Fernsehsendungen.
Ja, ich habe dann auch nicht studiert, also von daher, werden wir sehen.
Ja, genau. Kommen wir lieber zu Sachen, wo wir Ahnung von haben. nämlich Gerüchte. Und gerade ein paar Kleinigkeiten ist tatsächlich nicht viel diese Woche, aber das ist aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch gut. Erste Anekdote, drei iPhone 13 Themen gerade. Und zwar Punkt Nummer 1, TSMC hat wohl mit der A15 Produktion angefangen. So, mehr Informationstiefe hatte diese Meldung nicht. Ist natürlich ganz nett zu hören. Okay, sie haben mit der Produktion des A15 angefangen. Es ist Juni, ja, also die müssen ja ein bisschen Vorproduktion von dem Chip machen, um dann letzten Endes dann September, Oktober dann in Serie dann die Geräte dann auch rauslassen zu können und also beziehungsweise August, September, um es dann im September, Oktober ausliefern zu können. Also klar, ne, passt im Prinzip voll dazu, dass sie jetzt mit der Produktion starten und würde ich sagen, hört sich an, als wäre das im Zeitplan. Ne, braucht man, glaube ich, mehr nicht so zu sagen. Ja. Ist nur schön zu hören, dass es im Zeitplan zu sein scheint, weil wir wissen ja Chipknappheit und so. Also das ist ja alles momentan ein bisschen wackelig und das scheint jetzt aber gerade bei TSMC zum Glück kein Problem zu sein. Zumindest für Apple. weitere Kleinigkeit hier, The ELEC, habe ich auch namentlich noch nie gehört. Irgendwie, glaube ich, eine Gerüchteseite auch. Berichtet, dass Samsung jetzt wohl mit der Produktion des viel heraufbeschworenen 120-Hertz-Displays angefangen haben soll. Also scheinbar sind 120 Hertz für dieses Jahr gesetzt.
Ja, Gott sei Dank.
Ne, so, Sascha gähnt schon, genau. Ach, ja, zum Glück kommt es, ja, genau. Ne? Also so viele Leute wird es wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig interessieren. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das hat gar nicht so wahnsinnig viele Vorteile für die Phones jetzt im Vergleich zu den Pads, wo man das ja für den Stift halt eben dann schon sinnvoll brauchen kann. Klar, es scrollt ein bisschen smoother, wenn man in der App das ordentlich umgesetzt hat und so. Aber viel mehr Vorteil sehe ich da drin nicht. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass Apple da einen ordentlichen Display-Controller drin hat, der die Refresh-Rate auch hoch und runter drehen kann, wie das beim iPad ist, aber das werden sie auch machen, sehr wahrscheinlich.
Ja, klar.
Und dann ist das bestimmt eine gute Technologie, die halt eben einfach hoch und runter skalieren kann, wenn es notwendig ist.
Also gut wird die werden, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen.
Ja.
Ich werde sie nur nicht brauchen.
Und ja.
Ich glaube, genau. 99% werden es nicht merken.
Ja. Aber apropos brauchen, gutes Thema direkt.
Genau, für den das ist viel Punkt. Wichtiger eigentlich.
Und zwar hier unser pensionierter Leaker Love to Dream ist schon wieder aktiv. Er war ja aus dem Ruhestand zurückgekehrt. Er hat jetzt hier rausgelassen, dass die iPhones 13, also alle teilweise um einiges größere Akkus bekommen. Wir können gleich mal durchgehen, dann sieht man das. Und zwar, also es gibt auch hier genaue Angaben. Ich mache das jetzt immer vergleichend mit den Angaben von den 12er Varianten. Das iPhone 12 Mini hat derzeit 2227 mAh und soll 2406 mAh haben in Zukunft. Das sind also grob 200 mAh mehr. Das ist jetzt für so eine kleine Batterie jetzt nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht wenig. Also es ist schon so ein Schritt. Dann iPhone 12 und iPhone 12 Pro haben momentan 2815. Die sollen in Zukunft 3095 haben. Das sind schon 300 mAh. Das ist dann schon etwas mehr, passend zu der Größe. Und jetzt kommt der richtige Brummer. Das 12 Pro Max hat derzeit 3687 und soll in Zukunft 4352 haben. Und das sind ja dann schon, was sind das, 5, 6, so 6, 700 mAh. Das ist dann schon bei etwas über 4000 ist das schon spürbar.
Ja. Ne?
Also ich würde mal tippen, wenn ich raten darf, dass sie das Gehäuse etwas dicker machen. Und zwar um 5% oder sowas, sodass sie genau das rausholen können. Ja, so, also das sind ja dann irgendwie nur Millimeter, weil wir sprechen nur von dem Teil des Gehäuses, wo der Akku drin ist, nicht alles. Ne? Und dann wäre das schon vollkommen erklärbar. Und ja, ich kann an der Stelle ja nur sagen, bravo, weil ich liebe ja immer mehr Akku. Und ja. Ich habe mich da ja auch bei den 12ern schon gefreut. Also die hatten ja auch ein bisschen mehr.
Ja, und vor allem finde ich die Dicke immer noch nicht das Problem. Machst du so dick wie der Kamerabump, mach einen dickeren Akku rein, Feierabend.
Ja, richtig.
So, die Sache erledigt. Also mich würde es nicht stören. Mehr Akku geht immer. Gerade für den Thorsten, ich meine, du wirst nicht so einen großen Schritt machen, aber als Mini-Nutzer, das merkt man schon, ne?
Das merkt man sehr, ja.
Ja. Ja, aber jetzt für so diese kleinen Geräte ist ja dann auch so hier so ein externes Akkupack eventuell eine ganz gute Idee, ne? Wo wir letzte Woche darüber gesprochen hatten.
Was genau, aber gut, war ja mit Ansage, ne? Das Mini ist halt, ja. hat halt okay. Ist halt kleiner, dafür kleinerer Akku, aber ne, Formfaktor gefällt mir trotzdem noch immer gut. Und aber es ist schon im Gegensatz zum 12 Pro oder ja, ich hatte ja vorher das 11er, ist schon ein Unterschied, merkt man deutlich.
Mhm. Ja, gut.
Aber wie gesagt, MagSafe-Akku wäre cool.
Mhm. Ja, da wird es ja auf jeden Fall noch Optionen geben.
Ja.
Zum Beispiel die Anker-Option, wenn die jetzt mal was günstig kommt, dann lohnt sich das ja bestimmt. Gut, so, machen wir weiter im Text. ET oder ET News ist das, glaube ich, berichtet, dass die iPads in 2022 OLED-Displays bekommen sollen. Also die normalen iPads, ne, die einfachen. Und könnt ihr mir vielleicht helfen, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, die iPad Airs, haben die aktuell OLED-Displays drin, so wie die iPads oder nicht? Wie die iPad Pros?
Nee, DR ist auf keinen Fall.
Nee, ne? Hm. Also, oder bin ich gerade irritiert und die haben alle, doch, die, ne, die Pros, die haben doch jetzt OLED drin. Da, ich war gerade irritiert. Ich meine, die.
Nee, das Elva hat TFT? Doch das Elva hat doch noch, nee, die haben alle noch ein TFT. Ich weiß beim 12er jetzt nicht, was sie da gebastelt haben, aber ich meine, die haben noch
TFT. Ja, wir sind ja beim iPad, ne?
Oder? Ja, genau.
Mhm. Aber, also jetzt beim neuen, bei dem 12,9 Zoll mit dem neuen XDR-Gedöne, da weiß ich nicht, was sie eingebaut haben, aber beim 11er haben sie das Display vom letzten Jahr und ich meine, das war noch ein LCD.
Ach,
Die iPhones haben OLED gekriegt.
Totaler Blödsinn, ja, sorry. Also die Mini-LED-Geschichte, die bedeutet ja, dass das ein TFT ist, weil das ist ja eine Hintergrundbeleuchtung, die OLEDs leuchten ja selber. Das heißt also, die ganze Annahme gerade, ich bin nur irritiert gewesen, weil es hier nur von iPad gesprochen wurde und ich hatte angenommen, sie meinten damit nur die günstigen iPads, aber vielleicht ist damit dann auch gemeint, alle iPads oder die iPads bekommen in 2022 OLED. So, das könnte tatsächlich sein, dann macht das auch mehr Sinn, dass dann OLED einziehen soll in die iPads grundsätzlich, denn das ist ja so eine Yield-Thematik, da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass große OLED-Displays halt eben aufgrund der relativ schlechten Yield-Raten von OLED-Fertigung ziemlich teuer sind. Und desto besser diese Fabrikation wird und dafür müssen sie halt eben länger diese Straßen einfahren und feintunen, desto günstiger werden dann auch die großen Panels, weil die Yieldrate steigt. Also die Menge der Displays, die man nicht wegwerfen muss, weil ein Defekt dran ist. Und das kann ja dann schon ein Pixelchen sein, was da halt eben irgendwie defekt ist. Wenn das ungünstig defekt ist, kannst du es überhaupt nicht mehr brauchen. Ja, gut. So, und dann macht das Sinn. Vielleicht kommen dann die iPad Pros in den Genuss in 2022 dann OLED-Displays zu bekommen. Die Mini-LEDs trickeln sie dann runter auf die günstigeren und dann macht das Sinn. Ja, so per se sind ja die OLEDs immer noch so ein bisschen was der Gral von den Displays. Ne? Also man würde immer gerne überall OLED drin haben nach aktuellem Stand der Technik.
Das stimmt, ja.
Ja, gut. Okay, so, dann als letztes Gerücht diese Woche hier noch eine kleine Beats-Anekdote. Wir hatten ja die letzten zwei Folgen schon hier über Beats Studio Buds Gerüchte gesprochen und lustigerweise wurde jetzt irgendwie hier LeBron James auf Instagram irgendwie gesehen, wie er auf einem Foto wohl scheinbar Beats Studio Buds in den Ohren hat. Also die scheinen wohl schon bei den Celebrities gelandet zu sein zum Testen. Das heißt also, ich vermute mal, dass das incoming sein dürfte, das Thema. Bestätigt ja das, was wir jetzt die letzten Male schon besprochen hatten, dass bei Beats halt eben scheinbar eine Runde ansteht, dass ein bisschen was Kram kommt. Gut, interessanterweise keine Updates diese Woche. Doch, was ist denn da los?
Ja, schon komisch, ne? Mhm. Also, aber gut, dafür nächste Woche, ne?
Definitiv. Ja, genau, das ist so die Ruhe vor dem Sturm, dachte ich mir so. Ne? Genau. Das passt jetzt so. Oh, das ist leise. Oh, und dann morgen, nächste Woche kommt das Gewitter.
Ich glaube auch, ja.
Zwei parallel. Alles gleichzeitig. Ja, gut. Dann für den nächsten Punkt übergebe ich an die Kollegen.
Ja, wir haben einen Pick diesmal ganz, ausgenommen eigentlich von
der Mobile-Technik.
Ne? Genau. Also Technik
ist es. Technik.
Ja, Technik ist es, aber nicht Mobile-Technik. Also ich möchte das nicht mobil mitschleppen. Und zwar geht es um Thorsten und meinen Kühlschrank. Also Thorsten und ich wohnen nicht zusammen und sitzen in unterschiedlichen Zimmern, sondern wir haben nur denselben Kühlschrank, also das gleiche Modell. Und zwar einen Samsung RS6 GN8231S9 /EG. Jetzt zu dem Punkt, was eigentlich im Ding interessant ist. Das ist so ein Side-by-Side-Kühlschrank.
Ich die amerikanischen mir, quasi. Ne?
Genau, also so ein amerikanischer Side-by-Side-Kühlschrank. Ich hatte mir den gekauft, als ich hier in die Wohnung gezogen bin, weil, weil ich gedacht habe, ich will so ein Ding haben. Und weil das natürlich auch völlig passend ist für ein Single, ein solch großer Kühlschrank.
Du brauchst nur einmal im Jahr einkaufen zu gehen, genau. Das ist super.
So sieht's aus. Und vor allem natürlich ganz wichtig, der Eiswürfelmaker. Ja, also das Ding hat natürlich eine Eiswürfelmaschine, die war mir sehr, sehr wichtig. Und ja, also das, ich bin auch bis heute sehr zufrieden, habe den jetzt ein Jahr habe ich den mittlerweile. Bin immer noch zufrieden, er macht immer noch brav Eiswürfel und ansonsten kühlt er auch. Ist natürlich viel zu groß für mich. Wobei ich ihn auch voll kriege mit irgendeinem Quatsch, wenn ich ihn mir mal wieder kaufe. Aber ja, das ist
Platz
schon...
Platz kann man nie genug haben.
Genau, richtig. Platz kann man nicht genug haben. Nur Thorsten, hast du den ja letztens gekauft, ne?
Genau. Also wir sind ja letztes Jahr in den Genuss gekommen und durften bei dir die ganze Woche Dab-Dab schauen. Und das war ja praktisch, da war der Kühlschrank ja gerade frisch da.
Und, wir haben den ersten Kratzer reingemacht.
Ja, dann haben wir direkt einen Kratzer reingemacht.
Nee, eine Beule war es nur.
Und eine Beule,
ja. Sogar eine Beule,
Es war sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, es war ein Traum. Es war richtig warm und wir haben unsere Eiswürfel und das schöne kalte Wasser da rausgeholt. Und ja, das war für mich auch der Startschuss, habe ich gesagt. Wenn neuer Kühlschrank, dann auf jeden Fall so ein. Ja, und dann kam durch Zufall der Umzug bei uns. Und ja, da habe ich dann auch direkt zugeschlagen. Ich weiß es noch, es war das Super Bowl Endspiel. Da gab es die Mehrwertsteuer geschenkt und dann habe ich sofort zugeschlagen.
Ja, richtig. Großartig, ja.
Ja, sehr nein, gut. Aber ich bin genauso zufrieden und ich freue mich auf den Sommer.
Ja, genau. Also ich finde, das kann man dann auch immer, bei dir hat man ja ein bisschen mehr Spaß oder den Kühlschrank zumindest besser kennengelernt als bei mir. Also bei mir muss man vorstellen, da war das kein Problem. Da haben die armen Kerle, die den liefern, das Teil in den Aufzug gestellt, hochgefahren, bei mir in die Wohnung geschoben, ausgepackt, das war's. So stand das Ding, hat 2 Minuten gedauert.
Ja, ich hatte es ja online bestellt und dann kam die Lieferung. Und die Disponentin sagte noch, ja, in welchen Stock müssen wir denn bei Ihnen? Ich sage, überhaupt kein Stock, ist Erdgeschoss, ne? Wir müssen nur kurz 2, 3 Treppen hoch. Ja, alles klar, sage ich dem Fahrer. Ja, dann sind die Herren gekommen und haben mir den einfach vor die Füße gestellt, sind wieder gefahren. Und ich stand da mit diesem Mega-Kühlschrank ganz alleine.
Ja,
ja, dann habe ich erstmal alle angerufen, auch Sascha und ja, Sascha hatte Gott sei Dank zum Schluss die Idee, weil wir haben den durch keine Tür bekommen. Also es war unmöglich, dafür war der viel zu groß. Und Gott sei Dank ist Sascha auf die Idee gekommen, wir können die Türen abbauen. Und das haben wir dann auch gemacht, beziehungsweise Sascha hat das gemacht. Es war super, hat alles super geklappt.
Ein riesen Startsack, das war saulustig, bis wir da, weil ich hatte das nur mal irgendwann in der Anleitung bei mir gelesen, die kann man abbauen. Ne? Und dann kommt man ja auf die brillantesten Ideen. Da habe ich gedacht, naja, man muss bedenken, der Kühlschrank wiegt ungefähr 150, 160 Kilo. Also das ist ein echt schweres Teil. Ich hatte erst gesagt, können wir den nicht beim Thorsten durchs Wohnzimmerfenster heben, aber sein Wohnzimmerfenster ist so 1 Meter oder 1,5 Meter über dem Boden. Das heißt, wenn das Ding einmal auf die Rübe fällt und vor allem so schwer wie der ist, den hebst du da nicht hoch.
Nein, das ist wirklich ein Monster, also den kannst du nicht heben.
Richtig, genau. Und durch die Küchentür, die ist zu schmal, da geht der Kühlschrank mit den Türen nicht durch, deswegen mussten die ab. Und da ja die ganze Elektronik dann da drin ist, gerade bei der Eisfachtür, da drin ist, dann geht da noch der Wasserzulauf lang. Also es war ein Riesenspaß, das Ding auseinanderzubauen.
Ja.
Und vor allem, weil natürlich in der Anleitung das nicht ordentlich beschrieben ist, das darf man dann immer nicht vergessen. Also ich kann nur empfehlen, ein handwerkliches Geschick ist definitiv Voraussetzung, damit man es nicht kaputt macht. Weil die wichtigsten Schritte, die stehen nicht da drin. Zum Beispiel, wie man den Wasserschlauch da rauskriegt. Die stehen da nicht drin. Keine Ahnung, da musst du irgendwie selber drauf kommen. Und aber es hat super viel Spaß gemacht. Es war ein saulustiger Abend. Und wir waren alle froh, als der Kühlschrank drin war. Das war schon sehr, sehr geil. Aber ja, ist auf jeden Fall ein super Teil. Und gibt es in so Dunkelsilber, wie wir ihn haben, und den gibt es auch in Schwarz, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Teil. Jetzt natürlich zu den Temperaturen, die wir haben, nutze ich die Eiswürfel auch wieder viel mehr. Im Winter war das natürlich deutlich weniger, aber jetzt habe ich gerade keine mehr im Glas, weil die sind schon alle weg, weil wir so lange quatschen. aber er ist fleißig in der Nutzung. Auch Crush-Eis habe ich schon öfters ausprobiert.
Genau. Ja. Vielleicht nochmal kurz zu dem Verbrauch, das wäre noch eine Nummer. Also der verbraucht im Jahr 364 Kilowattstunden. Ja. Kann man machen.
Ja. Ist ein A++-Gerät, glaube ich.
A+, glaube ich.
Nee, Plus schon richtig. Es gibt noch einen Dreifach-Plus.
Ah ja, stimmt, den Dreifach-Plus, der war teurer.
Der war deutsch teurer.
Ja.
Der lohnt sich dann nach 10 Jahren, dann hättest du da drinne.
Genau, richtig. An der Stelle kann ich noch ergänzen. Sascha erzählte das ja eben so schön. Wir haben bei ihm zur WWDC in der frisch eingerichteten Wohnung gesessen, wo er also gerade seinen Kühlschrank neu hatte. Und da hat er halt eben nicht nur Thorsten angefixt, sondern auch mich. Wir haben nämlich dann einen Monat später auch einen Samsung-Kühlschrank gekauft. Und zwar sogar dieselbe Serie, auch ein RS6000er. Allerdings konnten wir leider aus Platzgründen, wir wollten auch unbedingt diese amerikanische Version mit den beiden Flügeltüren haben. Wir haben die aber partout in unsere winzig kleine Küche nicht reinbekommen und mussten dann leider auf einen Kühlschrank Standard in der Standardbauform der deutschen Kühlschränke, ne? Also so diese einfache Breite und dann allerdings in der vollen Höhe quasi ausgereizt, dann umspringen. Und leider gibt es die zumindest in Deutschland scheinbar nicht dann mit Eiswürfelzubereiter, sodass wir den leider auch unter den Tisch fallen lassen mussten. Aber wir haben halt eben von derselben Serie einen Kühlschrank gekauft, auch in dieser Farbe, wie deren, was die Jungs da auch haben. Dieses dunkle Metallfinish, das ist einfach großartig. Und also auch wir sind da wahnsinnig zufrieden mit dem Kühlschrank. Und interessanterweise, das war ja dann bevor die beiden bei Thorsten den Kühlschrank umgebaut haben, ich habe auch diese Erfahrungen gemacht, dass in der Anleitung beim Umbauen der Türen, beim Ab- und wieder dranbauen der Türen, die Anleitung nur sehr rudimentär ist, weil ich musste nämlich den Anschlag wechseln. Eigentlich war das beauftragt, dass das der Lieferant tut, aber natürlich kamen die Herren von Hermes Großstück gut einfach nur an, sagten, ich Kühlschrank hinstellen. Ich so, Anschlag wechseln. Die so, nix Anschlag wechseln, Corona, wir nix wechseln. Waren sie wieder weg. Ne? So, und dann stand ich dann da und musste das selber machen und habe dann genau dieselbe Erfahrung gemacht und durfte dann auch dann da irgendwie das Kabel ausbauen und das war halt eben nirgendwo dokumentiert und dann musste dann unten unter dem Kühlschrank drunter waren dann Bohrlöcher nicht vorgebohrt auf der anderen Seite. Das musste man dann irgendwie mit der Schraube mit Gewalt reindrehen, so durch die Isolation durch, solche Geschichten. Das stand nirgendwo in der Anleitung. In der Anleitung waren da Löcher.
Ja, also wie gesagt, so. Das ist schon sehr, sehr spannend da drin. Ne? Also,
aber ansonsten, davon mal abgesehen, muss ich ja auch sagen, großartige Technologie heutzutage. Also wir hatten ja auch irgendwie einen Kühlschrank so aus den frühen 2000er Jahre hier noch drin stehen. Das ist schon signifikant besser geworden. Also allein schon diese Umlufttechnologie, die heute benutzen, wo also die kalte Luft in den Innenraum geblasen wird und nicht mehr einfach nur die Rückwand kalt gemacht wird, das macht schon einen riesen Unterschied.
Ja, das ist schon eine viel gleichmäßigere Kälte in dem ganzen Gehäuse. Und ja, was für mich ein Riesenfaktor ist, ist auch die No-Frost-Funktion, ne? Also dass das Eisfach nicht zufriert, ist schon ein Segen.
Ja.
Also richtig. Jeder, der ein paar Mal einen Eisschrank abgetaucht hat, der weiß, was das für eine scheiß Arbeit ist und für eine Sauerei. Das ist schon schön, dass du dir das schenken kannst. Also da weine ich nicht drum.
Ja. Genau. Und ich habe das auch so, wie ich halt eben typischer Tech-Nerd bin, nicht so ganz glauben können, dass das so richtig schön gut verteilt ist, die Temperatur. Habe mir dann gleich, ich weiß nicht, was waren es, 3 oder 4 kleine Temperatur- und Hygrometer, so kleine bewegliche, gekauft. Und die liegen jetzt noch überall im Kühlschrank verteilt, weil ich immer noch ab und an drauf schaue und mir dann halt eben die Temperaturen und die Feuchtigkeitswerte, die ja auch sehr gut reguliert werden jetzt von den modernen Kühlschränken. Letzten Endes also ist das viel, viel besser. Klar haben die immer noch so eine Varianz drin, dass sie immer die Temperatur steigen lassen, dann runterkühlen wieder und dann steigt das halt eben wieder. Aber diese Kurve, das haben ja die Kühlschränke vorher auch schon immer gemacht, nur dass sie halt eben dann das hier viel kontrollierter machen. Also der ganze Kühlschrank hat halt eben fast dieselbe Temperatur, mit Ausnahme von den Schubladen, die dann unter Umständen einstellbar sind. Zumindest bei uns ist da eine Schublade variabel. Aber das ist im Prinzip dann auch dasselbe nochmal als separate Lösung in dieser Schublade. Also die kann was kälter oder was wärmer sein wie der Rest des Kühlschranks. Das meine ich damit. Ne? Für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, kann man dann da so hin und her schalten zwischen zwei oder drei Zuständen. Aber das kann, glaube ich, auch nur meiner. Ne? Das hat eurer dann wieder nicht.
Nee, das aber nicht.
Ja, also wir sind halt eben dann so ein bisschen unterschiedlich ausgestattet. Ja, gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind, glaube ich, alle sehr glücklich mit den Samsung-Kühlschränken. Ich hatte auch mit Freude diese amerikanische Version mit dem Eiswürfelbereiter genommen, habe mich aber dann mit dem anderen jetzt auch sehr gut abfinden können. Sehr schöner Kühlschrank. Ja, sehr gut. Ja. Und der erwähnte natürlich auch, der jetzt auch der explizite Pick dieser Folge sein soll. Gut, wir machen mal einen Link, am besten irgendwie zur Samsung-Seite oder so. Ne? Schreiben wir mal
ja, auf. Ja, ist eine gute Idee.
Das ist vielleicht nicht falsch, weil da sind die natürlich alle schön anzuschauen. Und dann kann man gucken, ob man wo man die lokal bekommen kann. Das ist ja dann immer so eine Geschichte. Gut. So, dann nochmal ein paar interessante Zahlen, noch so gerade hier zum Abschluss. Ein, zwei Themen noch als Sonstiges. Und zwar einmal wurden hier Zahlen veröffentlicht zu den Smartphone-Verkaufszahlen im ersten Quartal 21. Und zwar hat das iPhone hier ganz gut verkauft, hat sich, glaube ich, noch ganz gut verkauft. Wohlgemerkt, wir sind in Q1 21, also nach der Weihnachtswelle. Ne? Und in Q1 sind die Top 4 Geräte der meistverkauften Geräte weltweit nach Volume, also Anzahl, Stückzahl, sind iPhones. Ne? Top 1 iPhone 12, erwarteterweise, weil ja auch quasi das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Top 2 ist das 12 Pro Max, also das Max scheint wirklich sehr gut zu laufen. Top 3 ist das 12 Pro, gut, die werden, also die haben, also das iPhone 12 hat 5% Anteil am Gesamtvolumen der verkauften Geräte, das ist das 12 Pro 4%, das 12 Pro Max 4%, das 12 Pro 3%. So, ne? Also trotz dessen, dass die an Top 1 bis 4 sind, haben die alle nur einstellige Prozentwerte verkauft. Das muss man sich mal verinnerlichen. Ne? Also es werden sehr viele andere Smartphones verkauft. Ne? Aber ist schon interessant, dass sie halt eben die iPhones alle an den Top-Punkten sind. So, und was ich eben noch nicht erwähnt hatte, ist, dass das iPhone 11 auch noch an Top 4 ist mit 2% der Umsätze nach den Geräten nach Anzahl. So, und dann wurde hier auch noch auf By Revenue das Ganze nochmal angeführt, ne? Also nach Umsatz. Da sind ja die iPhones traditioneller etwas stärker, weil sie teurer sind als die Android-Geräte, zumindest im Schnitt statistisch und so. Und auch da ist das genauso, wie man das erwartet hätte. An Top 1 ist jetzt plötzlich das iPhone 12 Pro Max mit 12% des Gesamtumsatzes des Smartphone-Marktes. Das muss man sich dann mal verinnerlichen.
Ne? Das macht natürlich der Preis. Ne?
Genau, das sind 4% der Geräte. 4% der Geräte des der Gesamtmenge machen 12% des Gesamtumsatzes.
Schon brutal, ne?
Also das ist schon ordentlich. Ne? Also die Dinger, die lohnen sich für Apple. Ne? Deswegen gibt es die auch. Das wissen wir ja bei beiden Pros. Ne? Letzten Endes. Das ist halt eben Cash-Cow effektiv. Aber ja, wir bezahlen es ja auch. Ne? Also wir sind ja selbst schuldig an der Stelle. So, und dann geht's weiter. Top 2 nach Umsatz ist dann das iPhone 12. Klar, das ist dann einfach die Menge, ne? Weil ist ja das meistverkaufte mit 11%. Dann kommt das iPhone 11 mit 3%. Und hier taucht sogar das iPhone 12 Mini auf, an sechster Stelle noch mit 2% des Umsatzes. Das ist natürlich im Verhältnis zu den Android-Geräten immer noch etwas teurer. Deswegen kann man das tatsächlich hier sehen. Interessanterweise bei Volume sieht man das 12 Mini hier leider nicht. Das heißt also, das scheint tatsächlich sich nicht ganz so gut zu verkaufen wie die anderen Geräte. So wie wir das jetzt auch gerüchteweise ja schon gehört hatten, dass Apple überlegen soll, das wieder einzustellen. Ne? Hatten wir ja schon drüber gesprochen.
Ja.
Gut. Ja, finde ich interessante Zahlen, aber bestätigt für mich so den Eindruck, den ich jetzt von der iPhone-Welt im Verhältnis zu den anderen Smartphones habe, oder?
Ja, definitiv. Spiegelt das auf jeden Fall wieder.
Ja, gut. Ja, dann eine kleine Meldung noch zum Thema USB-C. Und zwar ging jetzt gerade durch die Presse, dass das USB Implementers Forum, das ist quasi diese Zertifizierungs- und also die allgemein diese Organisation, die USB macht, haben jetzt USB-C Version 2.1 verabschiedet. Ich habe jetzt noch gar keine anderweitigen Details mehr angeschaut, aber hier in dem Bericht ging es vor allen Dingen darum, dass stromtechnisch sich da jetzt etwas tut. Und zwar ist es bisher ja bei USB-C Version 2.0, was bisher der Standard war, der aktuelle, so war, dass man bis zu 100 Watt via USB-PD auf dem USB-Kabel quasi zur Verfügung stellen konnte, beziehungsweise über den USB-C-Stecker. Ne? Letzten Endes über das ganze Konglomerat von Kabel mit Steckern, kann man sagen. Und diese 100 Watt, da sind ja dann das ein oder andere Mal vor allen Dingen so Anbieter von großen Notebooks, ne? Apple ja zum Beispiel jetzt bei dem 16 Zoll MacBook Pro auch an das Limit rangestoßen und die mussten ja quasi das MacBook Pro vom Stromverbrauch her so designen, dass sie mit den 100 Watt auskommen konnten. So wurde ja damals kolportiert, weil sie halt eben nicht über die 100 Watt drüber gehen konnten, damit das USB-PD kompatibel ist. Ne? Beziehungsweise der USB-C Version 2.0 Spec entspricht, was halt eben dann Kabel und Stecker letzten Endes dann vorschreibt. So, und an der Stelle wurde jetzt das ergänzt. Es gibt jetzt die sogenannte Extended Power Range. Ja, bei USB heißen die Sachen immer alle super toll. Und diese Extended Power Range ist eine optionale Ergänzung und die ergänzt das System auf 240 Watt. Also letzten Endes kann man sich schon vorstellen, das bedarf natürlich neuer Kabel und Stecker. Das heißt also, die Kabel, die es jetzt derzeit gibt, werden das auf keinen Fall leisten können. Die sind aber ja auch schon verchippt und berichten dann, dass sie 100 Watt können, wenn man jetzt ein gutes hat. Oder halt eben auch nicht ganz 100 Watt. Potenziell können die das ja durch den Chip, der drin ist, dann melden. Und dementsprechend wird dann das Kabel ausgenutzt in der Art und Weise, wie das geht. Leider sieht das nur niemand irgendwo. Ich finde das auch immer schade, dass man das nirgendwo auslesen kann. Ich würde gerne wissen, welches Kabel was kann und solche Geschichten. Das ist immer ein bisschen traurig. Ja, und da wird es natürlich dann in der nächsten Zeit natürlich wieder komplizierter werden, denn jetzt zu dem Durcheinander zwischen den USB-C-Varianten, vor allen Dingen dann USB 3.0, 3.1, USB 2.0 Kabel gibt es ja auch noch, dann gibt es ältere Kabel, dann gibt es neuere Kabel, die 100 Watt können. Und jetzt kommen dann auch noch die Extended Power Range Kabel dazu, die übrigens auch ein eigenes Logo kriegen sollen, dann auch auf den Kabeln. Und wird natürlich dann nochmal, also und Thunderbolt Kabel hatte ich noch vergessen, die ja auch denselben Stecker benutzen, aber ansonsten nochmal ausgefuchster sein müssen. Ja, und jetzt kommt das nochmal mit dazu. Ne? Auf der einen Seite, um es zusammenzufassen, freue ich mich, dass das erweitert wird und dass man zum Beispiel dann bei Notebooks das jetzt auch bei leistungshungrigeren Geräten als den Stromstandard jetzt weiterhin benutzen kann. Auf der anderen Seite graust es mir, dass noch eine Kabelvariante dazukommt.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein schönes Wirrwarr, ne?
Ja, genau. Um die Leute. Aber das war es ja schon. Zum Wirrwarr. Ne, so auf den Kabelhaufen wird noch ein Kabel draufgeworfen.
Genau. Also, ja, das wird sich schon irgendwie unterscheiden lassen. Und wenn man das dann braucht, muss man halt das Passende kaufen. Beziehungsweise erstmal wird es ja mit dabei sein.
Genau. Ich habe das ja in der Vergangenheit mit großer Freude exerziert. Ich muss dann an der Stelle sagen, ich tue mich da eigentlich ganz gut mit. Also ich habe viele relativ günstige, aber 100 Watt fähige Kabel gekauft in der Vergangenheit. Die gab es von Anker, die gab es von Amazon Basics, sehr günstig sogar teilweise. Und das waren so nur zum Laden großartige Kabel, ne? So von 0,7 Meter bis 3 Meter habe ich hier alles liegen. Ich habe so einen ganzen Stapel nur USB-C auf USB-C-Kabel im Prinzip, weil ich eben alles nach Möglichkeit, was ich konnte, umgestellt habe auf USB-C auf beiden Seiten. Und wenn man dann einmal so einen Stapel von zumindest zum Laden geeigneten Kabeln hat, dann kommt man da, glaube ich, ganz gut mit zurecht. Und die meisten anderen Sachen, wie jetzt hier so ein externes Mikrofon oder was habe ich hier noch so rumfliegen? Letzten Endes, viele Sachen benötigen auch gar nicht mal USB-3-Geschwindigkeiten. Die meisten günstigen Kabel haben dann nur USB-2-Support. Da kann man ganz gut mit auskommen. Und wenn man explizit Kabel braucht, die USB-3.1 kompatibel sind, also 10 Gigabit oder 20 Gigabit schaffen können müssen, dann muss man die dann extra bestellen. Die sind dann natürlich auch teurer. Da habe ich mittlerweile jetzt irgendwie auch 2, 3 und dann auch so bei wie so T5, T7 SSDs von Samsung dann auch so Kabel dabei gehabt und so. Da habe ich also auch irgendwie nur ganz wenige von. Und da fühlt man allerdings am Kabel auch schon, dass das andere Kabel sind. Die haben ja deutlich mehr Isolation drin, die sind deutlich dicker. Das kann man richtig fühlen, dass das leistungsfähige Kabel sind. Und so differenziere ich die auch. Also die liegen ja mit auf dem Stapel. Und wenn man das so einmal gemacht hat und von allem genug hat, dann ist das großartig. Ich greife einfach nur auf den Stapel, nehme ein Kabel, was von der Länge her passt, benutze das und bin glücklich. So, ne? Und das ist natürlich das Schöne daran. Und das ist ja auch das, was dieses Ökosystem da so ausmacht. Also kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht gemacht haben sollte, einfach mal so mal überlegen, ob man das nicht im Prinzip alles so ein bisschen was in die Richtung bewegen kann, dass man USB-C-Netzteile benutzt und dann halt dementsprechend Kabel. Man kann natürlich auch USB-C auf USB-A-Kabel und sowas dann benutzen, noch für Sachen, die noch USB-A benutzen auf der Anschlussseite oder sowas.
Ja, ja, das gibt es ja auch, genau. Also hat man genug Auswahl.
Ja, richtig. Okay, so, dann noch gerade eine Kleinigkeit, und zwar, das wurde ja schon so ein bisschen was von den Vögeln, von den Dächern gezwitschert in den letzten Wochen, dass Amazon MGM, also Metro-Goldwyn-Mayer, kaufen wollen würde. Und das ist jetzt tatsächlich abgeschlossen worden. Also es wurde verkündet, dass Amazon MGM jetzt für 8,45 Milliarden Dollar übernimmt und damit natürlich dann auch Produktion und Rechte von einigen ganz bekannten Brands, unter anderem halt eben hier James Bond ja vor allen Dingen, aber auch viele, viele sehr bekannte alte Sachen wie Rocky, Robocop, Pink Panther, Bill and Ted, so Stargate, eine der ganz, ganz beliebten Sachen. Übrigens, Stargate wurde gleich gerumort, Jeff Bezos könnte das ja wiederbeleben wollen, vielleicht. Jeff Bezos ist ja so ein Sci-Fi-Weltall-Serienfreund. Ne? Und er hat da ja auch so ein paar Sachen bei sich, die er macht bei Amazon Prime bzw. Prime Video. Ne? Und in dem Sinne ist das natürlich jetzt ganz spannend. Wobei Stargate ein relativ alter Franchise ist, muss man mal gucken, ob sie den jetzt wieder ausgraben, wirklich. Aber da gab es tatsächlich dann so ein paar Fans, die dann gleich sagten, oh, könnte das neu auflegen.
Ja, bleibt spannend. Ja, also interessant, ja, dass die das kaufen. Bin mal auch gespannt, wie es dann mit James Bond weitergeht und so.
Ja, lustigerweise hat die Barbara Broccoli, das ist ja eine von den Ownern, die MGM ist ja nur Distributionsrechte, ne? Das gehört ja dieser Broccoli-Firma, die das Aeon Productions, ne? die das auch produziert. Und bei denen sieht das ein bisschen was anders aus. Das gehört nicht voll zu MGM, sondern nur die Distributionsrechte liegen bei MGM. Und Frau Broccoli, die scheint dann schon gesagt zu haben, nein, der neue Film kommt auch nicht bei Amazon Prime Video. Den haben wir schon an Apple nicht verkauft. Da sickert er auch durch, dass die ja wohl tatsächlich wohl so viel Geld hatten, wie damals kolportiert wurde. Es gab ja so mal die Richtung von 500 bis 600 Millionen Dollar, die sie haben wollten für den neuesten James Bond, der jetzt quasi ja noch ansteht, den sie jetzt schon im zweiten Jahr zurückgestellt haben. Und die Frau Broccoli, die hat wohl ein Neinsagrecht, wenn der Film nicht in die Kinos käme. Und das hat sie wohl gezogen. Das heißt also, die besteht darauf, dass der in die Kinos kommt.
Ja, und Frage ist, ob den dann noch einer sehen will.
Ja, genau. Ne? Man sieht ja immer diese Memes auf Twitter und überall schon, wo man so den Daniel Craig im Vergleich sieht. So den Daniel Craig bei den Dreharbeiten von dem neuesten James Bond und Daniel Craig bei der Premiere von dem neuesten James Bond. Und dann ist er dann so ein sehr greiser alter Herr.
Ja, das bleibt spannend. Also da bin ich jetzt auch mal schwer gespannt, wann sie den denn mal wirklich da raushauen wollen. Also.
Ja. Ja gut, die Hoffnung wäre, dass wir im Herbst ja dann doch wieder Kinos benutzen können. Ein paar Voraussetzungen müssen sich da noch erfüllen, aber die Hoffnung wäre ja schon da. Ich hätte auch mal noch mal Lust, ins Kino zu gehen,
ja.
Muss ich ja sagen.
Ja, das definitiv.
Das fehlt auf jeden Fall.
Ja, richtig. Im Allgemeinen hätte ich Lust, noch mal rauszugehen. Ich würde auch einfach noch mal zu Freunden fahren und grillen zum Beispiel.
Ja.
Ah, ja gut, wir haben es bald hinter uns. Durchhalten, durchhalten. So, dann wir kommen zum Ende, aber noch ein, zwei Kleinigkeiten. Zoom hat Center Stage Unterstützung bekommen. Ihr habt das wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, oder? Center Stage ist ja diese Geschichte, wo sie jetzt bei der Frontkamera dann diesen weiten Ausschnitt, den die Kamera aufnimmt, dann jetzt zurechtschneiden auf das Kleine. Ich musste auch noch mal überlegen,
als
ich
es gesehen habe. Angekündigt hat schon.
Ist ja auch nur im iPad, ne?
Genau, richtig. Es ist ja nur auf den neuen iPad Pros, die jetzt gekommen sind. Entsprechend hat das von uns noch keiner ausprobieren können. Ne? Ich habe allerdings zumindest auf YouTube so ein, zwei Videos dazu gesehen. Und das ist ja tatsächlich gut. Also ich würde jetzt nicht sehr gut sagen, aber es ist zumindest gut. Es ist deutlich besser als alles andere, was ich jemals gesehen habe, was so hinterher zoomt. Ne? Ich hatte ja damals schon gesagt, so, ich habe hier so Webcams, die da so Software-Support für haben, da so hinterher zu zoomen. Aber die machen dann Kamikaze-Manöver immer so hinterher, hinter der Person, wenn sie nicht mehr sehen. So. Und da kriegt man immer Angstzustände, wenn man das sieht. Und dann auch noch immer so knallhart, keine schöne Animation oder so, sondern einfach nur so, hey, guck mal, wir haben das Feature fertig. So, Programmierer einfach nur gerade mal schnell runtergeklopft und dann released und dann nie wieder dran gegangen. Ne? So, und da denkt man sich halt eben, gut, Apple wird das schon ordentlich machen. Und ja, sie haben es also definitiv deutlich besser gemacht. Das zoomt sich nicht zu Tode, sondern macht das so ein bisschen was elegant und animiert das ordentlich, aber auch nicht überbordend. Zumindest jetzt der erste Eindruck. Das kann natürlich auch sehr schnell dann mal ein bisschen einem auf den Keks gehen, wenn es dann doch zu viel rumzoomt. Ne? Das muss man dann letzten Endes mal abwarten, wenn man das irgendwo mal sehen kann. So, aber warum sage ich das? Also Apple hatte ja angekündigt, dass das auch bei Third-Party-Apps unterstützt werden kann. Ich nehme mal an, dass das einfach in dem Audio-Video-Framework von Apple unterstützt werden wird, dass das quasi aktiviert werden kann oder was. Und als erster Kandidat hat er jetzt tatsächlich Zoom den Rollout gemacht. Das ist ja jetzt auch ein neuer Freund von Apple, wie wir gelernt haben. Und die scheinen da wohl jetzt entweder Early Access oder zumindest irgendwie als erster jetzt zumindest ein Release gemacht zu haben. Denn sie hatten jetzt gerade in der Version, die sie letztlich schon ausgerollt haben, jetzt Center Stage Support drin. Und der funktioniert dann einfach out of the box, wenn das iPad das kann. Das kann man ja dann in den Settings ein- und ausschalten. Ja. Ja, okay. Fand ich schön. Ist natürlich immer gut, wenn sowas generisch unterstützt wird. Das finde ich immer gut.
Ja, definitiv. Also bin mal gespannt, ob die Macs vielleicht auch so eine Kamera kriegen oder so.
Ja, genau. Ne? Also das würde natürlich jetzt sich in vielen Gerätschaften anbieten. Bei einem iPhone könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht nicht ganz so wie jetzt beim iPad. Ne? Man stellt es halt eben nicht hin und hat dann Leute aus der Familie, die rein und raus rennen. Aber dieses Beispiel, wie sie das in der iPad-Präsentationsrunde da gezeigt hatten, das hatte ich ja schon gesagt, das ist genau das, wie wir das hier als Familie zu Hause nutzen. Ne? Also für uns ist das genau das, was wir hier brauchen könnten. Ne? So, Töchterchen läuft rein oder raus, Frau kommt rein oder raus und ne, dann möchte die auch mal was sagen und dann wird sie dann quasi automatisch mit ins Bild geholt und dann danach wieder auf die Einzelperson zurückgezoomt. Ne, das ist großartig. Also ich hätte das gerne. Ich hätte das gerne auch in jedem Gerät.
Natürlich ja, Sinnwahn. Macht ja. Was ab.
Ja, genau. Ja, richtig, genau. So, dann als letztes vor dem Rausschmeißer kommt noch eine Servicemeldung von meinem guten alten Freund Hans-Peter. Grüße, der lebt nämlich in Australien. Und Australien bekommt jetzt tatsächlich, ich war mir gar nicht dessen bewusst, dass sie das noch nicht hatten, ECG-Support bei der Apple Watch, also für das EKG. Und ich hatte das mit einem großen Stirnrunzeln gelesen, weil ich eigentlich dachte, dass alle größeren Länder das mittlerweile haben dürften. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was jetzt das Problem in Australien gewesen sein wird, aber das wird wahrscheinlich irgendwas regulatorisch-lizenztechnisches gewesen sein. Das sind ja Medizingeräte.
Ist immer sowas.
Ja, aber immerhin gut zu hören, dass in einem großen Land das jetzt noch nachgezogen werden konnte, denn letzten Endes ist das ja doch schon ein tolles Feature, allein schon um die Möglichkeit von Vorhofflimmern auszuschließen, was ja das wesentliche Feature von dem EKG ist, ne? Von dem einen Kanal, was sie jetzt drin haben. Ja. Na gut, so viel dazu. Und dann bleibt mir zum Abschluss nur noch der Rausschmeißer. Und da haben wir mal wieder was ganz anderes, weil ein schönes kleines positives Beispiel, wie der MagSafe-Anschluss doch ganz, ganz nützlich verwendet werden kann. Und zwar ist es Frederik R. aus Berlin passiert, dass er sein iPhone 12 Pro verloren hat. Das ist ihm in einen Kanal gefallen. Mehr ist jetzt hier nicht kolportiert. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das ist irgendwas, was so mehr oder weniger ein Meter tief war. Also schon so ein bisschen was Tiefe, sodass man sich da jetzt nicht reinlegen und das da im Schlick, wie erwähnt wurde, wo es sich drin versteckt hat, dann hätte suchen können, sondern das war halt eben dann schwer wieder ausfindig zu machen. Vor allen Dingen wegen dem Schlick, wie kolportiert wurde. Und dann sind dann irgendwie Herr Frederik und seine Kumpels auf die Idee gekommen, dass sie doch Magnet fischen könnten, um das Gerät zu finden, da das ja jetzt mit dem MagSafe so einiges an Magneten ja hat. Und dann haben sie sich tatsächlich eine Angel gebaut mit einem Magneten dran und sind dann mit dieser Angel dann an der Stelle grob, wo er das verloren hatte, dann suchen gegangen und haben es tatsächlich gefunden und haben es dann an ihrer Magnetangel wieder rausgezogen und es funktionierte einwandfrei. Also die iPhones mittlerweile großartig, nicht nur die Wasserdichtigkeit von den Dingern, auch Schlick macht ihnen da nicht mehr viel aus scheinbar, sondern auch noch die Möglichkeit, das jetzt mit Magnetfishing dann auch noch wieder rauszuangeln. Großartige Idee, ne,
Jungs? Ja, die Idee ist wirklich klasse. Also, ja. Da war ich auch schwer beeindruckt.
Haben das wir früher schon gut. Als Kinder gemacht, ne?
Ja, mit aber erst mal drauf zu kommen, wenn man es verloren hat. Ne? Da dachte ich mir schon, ja, das war mal gut.
Ja, clever.
Sind ja. Sie kreativ gewesen. Kleine Anekdote bei dem Rausziehen war dann, sie haben, bevor sie das iPhone gefunden haben, noch ein anderes Gerät gefunden, was da im Schlick war, was auch ein bisschen was auf den Magneten reagierte, und zwar eine Nintendo Switch. Die muss wohl dann auch jemandem anderen reingefallen sein. Es wurde allerdings kolportiert, dass diese nicht mehr lebte. Also, ja. da nicht ganz so wasserdicht, die Dinger.
Ja.
Ja, sehr gut. Also, großartige Sache. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Jetzt fehlt mir nur noch eine Angel.
Also bitte nicht nachmachen, ne? Nur so.
Genau. Ansonsten natürlich bitte nicht nachmachen. Ich glaube, den Aufwand, den hätten sich die Jungs da auch bestimmt gerne gespart.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, aber ne, ist schön zu wissen, dass es geht.
Das stimmt.
Wenn es mal sein muss. Ne? Genau. Gut, so, dann sind wir für heute durch. Oh, wir sind auch gerade über die 2 Stunden 30. Dann machen wir einfach nur gleich noch die Tür zu. Oder habt ihr noch irgendwas? Nö. Nö. So, alle zufrieden. Ja, ne? Also dann die Vorfreude steigt. Ja, hier, ne? WWDC, wir kommen. Nächste Folge wird dann schon Post-Keynote sein. Und dann werden wir dann schon über die Neuerungen berichten können. Wahrscheinlich dann nächste Woche Aufzeichnung wieder am Mittwoch. Also dann wie üblich vom Zeitplan her wahrscheinlich wieder.
Ne? Ja.
Gut. Ja, in diesem Sinne dann danke fürs Zuschauen, zu hören. Liked uns doch, mögt uns doch, hört uns doch, abonniert uns doch, ladet Third-Party-Podcasting-Apps und abonniert uns. Immer eine Freude. Und ja, wir würden uns freuen, euch in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.